Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich freue mich richtig krass auf diese Folge. Ich habe mir gerade nochmal die ganzen Notizen durchgelesen und es sind echt solche Banger dabei. Also wird absolutes Highlight. Wir starten rein mit unseren Songs mit Luciano. Wer sich mal wieder Luciano gewünscht hat wie früher, genauso aggressiv wie auf den alten Tracks, der kommt heute auf seine Kosten. Denn Luciano ist Feature-Gast bei Hood Black auf dem Track Black on Black. Also auch wirklich einen geilen Titel, den sie sich gewählt haben. Danach gibt es mal wieder ein Lebenszeichen von Juju mit mysteriösen Hinweisen auf ihre Auszeit. Sie ist nämlich auch ebenfalls als Feature-Gast auf dem Track ihres neuen Signings Ailo drauf. Bis zur Spree heißt das Ganze. Und danach kommt ein weiteres Feature, was so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber wirklich auch ein sehr nices Ding geworden ist. Und zwar Haiti zusammen mit Jan Delay, die Nacht ruft. Und diejenigen unter euch, die TikTok nutzen, die werden von dem nächsten Song wahrscheinlich schon seit Monaten einen Ohrwurm haben. Denn Baby Benz und Young Huren, das geheime Deutschrap-Couple, haben ihren ersten gemeinsamen Track rausgehauen. Liebe in Stereo, angelehnt an Stereo Love, also ein Banger aus den, was war das, 2000ern oder sowas. Und zu guter Letzt, das Album ist raus. König für immer, Bushido hat sein Album gedroppt und auch damit die letzte Single-Auskopplung mit dem Track Morpheus. Aber rund um das Album sind auch noch so viele witzige Sachen passiert. Also schnallt euch an, es wird wild heute.
Yes, der Bushido-Talk ist auf jeden Fall schon ein halbes Thema oder eigentlich ein ganzes Thema, so viel wie wir über das Album sprechen werden. Und wir sprechen passend dazu auch über den neuen YouTube-Channel von Arafat. Der hat ja vor einiger Zeit sein Buch rausgebracht und dann parallel dazu auch einen YouTube-Channel gestartet, wo dann immer die Highlights aus den Twitch-Streams hochgeladen werden. Und in seinen Twitch-Streams gibt's jetzt auch schon die ersten Gäste. Debo war da, jetzt ganz aktuell Flair und auch weitere wurden schon angekündigt. Und wir wollen da heute mal so ein paar Highlights rauspicken, denn dieses Thema kocht gerade natürlich wieder ganz heiß hoch, auch durch das neue Bushido-Album. Außerdem eine neue Steuerung F-Doku über den Prozess. Ja, und damit würde ich sagen, geile Songs, geile Themen, lasst uns reinstarten, genießt die Folge und viel Spaß.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Wir sind wieder zurück aus unserem Rumänien-Urlaub. Die erste Folge, die wir wieder in gewohntem Setup aufnehmen. Der ganze Urlaub wird noch ein paar Mal aufpoppen bei den einzelnen Songs, weil es irgendwie witzige Parallelen dazu gibt. Aber heute starten wir direkt mal wieder wie gewohnt rein. Und wer sich noch daran zurückerinnert, letzte Woche hatten wir den Song von Kapi und Under Armour Click, die Neymar 2 rausgebracht haben. Und Lennart und ich haben uns da so ein bisschen drauf abgefuckt. Ich weiß noch, ich war da noch sehr emotional mit dabei, wie man eben so einen legendären Track, ja, so ein bisschen verhunzen kann. Und hab dann aber auch in den Kommentaren gelesen, also in den Kommentaren unter dem Spotify, unter der Spotify-Folge oder auch auf Instagram, dass nicht alle das so sehen. Also viele haben auch gesagt, ey, ich sehe das gar nicht so kritisch, ich finde den neuen Song eigentlich ganz geil. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass wir hier diesen Diskurs ab und zu haben. Wir sind hier nicht dazu da, um irgendeine Meinung im Kopf zu pflanzen, sondern wir diskutieren hier verschiedene Themen. Deswegen freut es mich immer, wenn ihr auch mal drunter kommentiert und euren Senf dazu abgebt. Aber wir haben ja auch noch ein offizielles Organ, was uns sagt, wie gut ein Song ankam oder nicht. Und das sind die Charts. Und deswegen bin ich sehr gespannt, Lennart, wie das Chart-Update der Songs von der letzten Woche ausgefallen ist.
Yes, und da ist Kapi anders als damals auf Platz 1 diesmal nicht in die Top 10 oder Top 20 oder Top 30 gegangen, auch nicht in die Top 50. Neymar 2 ist auf Platz 59 gegangen und wir haben einige Deutschrap-Lieder, die es wirklich davor geschafft haben. Ich lese mal die aus den Top 25 vor. Da haben wir auf 24 Reezy, auf Platz 23 Dardan und AZ, auf Platz 15 Nina Chuba, auf Platz 14 Jizzes und Bowser, auch an der Stelle Witzig, sehr, sehr gute Platzierung für Jizzes. Wir haben den Song ja persönlich nicht so krass gefühlt, aber anscheinend die Leute schon, ne? Also Platz 14 ist auf jeden Fall eine sehr gute Platzierung. Dann nur, weil wir letzte Woche ausführlich über diese Sylt-Thematik gesprochen haben, nur mal ein kleiner Hinweis, auf Platz 8 ist im Moment Gigi D'Agostino mit L'Amour Toujours, also völlig geisteskrank, was dadurch ausgelöst wurde. Auf Platz 7 haben wir Zartmann mit Chiagu und auf Platz 1 Paschanim mit Mittelmeer. Er hat's geschafft, Apache und iLiver zu verdrängen, hat irgendwie knapp 10 Millionen Streams in der ersten Woche gemacht, also Sommerhit auf jeden Fall abgeliefert. Und da habe ich gleich eine kleine Quizfrage, beziehungsweise zwei Quizfragen an dich. Die erste ist, die wievielte Nummer 1 Platzierung für Paschanim in den Singlecharts ist das?
Oha.
A?
Also, okay.
Ich gebe einen kleinen Hinweis.
Okay.
Mich würde zwar auch mal interessieren, was du so aus dem Stegreif gesagt hättest, aber ich mache mal so. A, 2, B, 3 und C, 4.
Okay, also diese jetzt inklusive?
Genau.
Okay, also Sommergewitter, Airwaves. Ich weiß nicht, ob die anderen auf die 1 gegangen sind. Aber ich hätte vielleicht noch gesagt, Kleiner Prinz und jetzt halt Mittelmeer. Also ich würde fast sagen, boah, also 3 auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich hätte gesagt 4.
Okay. Und das ist tatsächlich falsch. Es ist erst die zweite Nummer 1 Platzierung.
Oh, krass.
Ja. Und damit eigentlich auch direkt die nächste Frage. Was war denn seine bisher einzige Nummer 1 Platzierung? Vielleicht auch ein kleines ABC. Auf A, Airwaves. B, Sommergewitter und C, Mrs. Jackson.
Shit, ey, okay, gar nicht mal so leicht. Ich hätte jetzt intuitiv direkt A, also Airwaves gesagt. Aber ich glaube, Airwaves war so ein Grower. Das war so ein Song, der kam so raus und das war dann so dieser Durchbruch und dann wird der immer krasser. Aber ich glaube nicht, dass er dann noch die, vielleicht hat er nicht die 1 geschafft und stattdessen Sommergewitter. Miss Jackson glaube ich nicht, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber, oh, also ich sag B, Sommergewitter.
Und das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Hat Platz 1 geschafft. Aber um das auch noch ein bisschen zu korrigieren, also Airwaves ist auch auf Platz 2 gegangen. Mhm. Mrs. Jackson auf Platz 3. Also es lag dann in den Wochen jeweils nur so an den Songs an sich, die sonst rausgekommen sind. Die haben alle immer stark performt, ne? Aber wenn die Woche irgendwie härter war, dann hat es nicht geklappt. Aber man muss trotzdem sagen, dass halt Sommergewitter insgesamt dann doch erfolgreicher als Airwaves war. Also Airwaves war 32 Wochen in den Charts, Sommergewitter 67 Wochen in den Charts. Es hat dreifach Gold mittlerweile und Airwaves zum Beispiel, in Anführungszeichen, nur Platin. Aber insgesamt alles sehr, sehr erfolgreiche Lieder einfach. Und Mittelmeer, ja, hat aber, glaube ich, gutes Potenzial, auch langfristig irgendwie vielleicht sogar erfolgreicher als Sommergewitter zu werden.
Werbung.
Ja, und wir machen direkt weiter mit einer nächsten Quizfrage. Und zwar bringt unser Werbepartner Effect Energy diesen Sommer eine Limited Edition raus, ab Juli 2024. Und ich will jetzt von dir wissen, Sherwin, welche Sorte es ist. Also, A, Strawberry Peach, B, Strawberry Apricot und C, Lemon Lime.
Okay, also man muss dazu sagen, das hört sich jetzt so gestaged an, aber Lennart hat mir tatsächlich heute verboten, in unser Instagram zu gehen und verboten, auf die Seite von Effect zu gehen. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie diese Ankündigung heute kam. Ich muss sagen, also zweimal Strawberry Peach, Strawberry Apricot und Lemon
Lime.
Lemon Lime. Also ich finde, also ich hoffe, ich judge jetzt nicht das Produkt falsch, aber so, ich finde, das letzte hört sich so ein bisschen doppelt gemoppelt an. Lemon Lime. Deswegen würde ich auf eins von den anderen gehen. Strawberry Peach oder Strawberry Apricot. Ich glaube fast Strawberry Peach. Also hätte ich jetzt gesagt, hört sich auf jeden Fall nach einem geilen Taste an.
Ja, aber mit einer kleinen Änderung. Es ist Erdbeere und Aprikose und nicht mit Pfirsich. Also diesen Drink, diese Limited Edition, wird's ab Juli 2024 geben. Passend wirklich als Sommergetränk bei dieser Sorte. Und wer bis dahin nicht warten will mit Effect Energy trinken, dem verlinken wir mal den Online-Shop von Effect Energy, nämlich den 93 Shop. Dort gibt's eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Geschmäckern von Effect Energy. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, ich finde halt, Mittelmeer ist so ein Song, der nicht so auf den ersten Blick so ein Hit ist, sondern irgendwie der klingt so ein bisschen off, der klingt so ein bisschen manchmal so, so durchmischt von den Parts und von dem Beat und sowas, aber so einer, den du gerade deswegen super oft hören kannst, weil er dir nicht so schnell aus den Ohren raushängt, sag ich mal. Deswegen, ja, ich bin auch mal gespannt, wie der performt.
Ja, und es ist tatsächlich halt so ein Lied für die Instagram-Stories. Also dadurch, dass das halt so ein Urlaubslied ist, ist das, glaube ich, ein Ding irgendwie, was in den nächsten Jahren, wenn du irgendwo, keine Ahnung, in Frankreich, Spanien, Italien im Urlaub bist, dass du da halt deine Stories machst und dann halt im Hintergrund läuft Mittelmeer, weißt? Also so, ja. So der Type hatten wir auch schon manchmal drüber gesprochen, wie gut es auch ist, manchmal irgendwie den Songtitel, weißt du, Raf Camora und Bones nennen ihr Lied Sommer oder Nie ohne mein Team. Und immer wenn du dann sowas hast wie so, keine Ahnung, Story, wo du so Bierpong spielst mit jemandem und dann so Nie ohne mein Team oder mit den Leuten, ja. mit deiner Gruppe irgendwie im Urlaub bist, so, das ist so, das passt dann so zu diesen Situationen.
Ey, eigentlich ist auch ganz spannend, dass Paschanim jetzt auf der Eins ist. Wir können eigentlich mal eine kleine Wette abschließen. Und zwar, jetzt hatten wir ja die ganze Zeit Apache auf der Eins mit I Liver. Jetzt kam Paschanim mit Mittelmeer auf der Eins. Was würdest du sagen, wie sehen die Charts nächste Woche aus? A, kommt Apache zurück auf die Eins? B, bleibt Paschanim? Oder C, kommt was ganz Neues?
Habe ich mich auch schon gefragt, weil damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem ersten Lied. Hood Black und Luciano, die haben ja krass performt, ne? Also 1,15 Millionen in den ersten 24 Stunden. Aber es ist halt kein Lied, was im Radio läuft. Deswegen, ich glaube, da hat so Apache I Liver einen kranken Vorteil. Ja, Paschanim könnte es auch machen. Ich denke, einer von den beiden, ey, mir fällt's schwer zu sagen. Vielleicht Apache und I Liver zurück. Was denkst du?
Glaube ich ehrlicherweise auch. Leider, also ich würde es Paschanim krass gönnen. Aber dann lass doch gerne mal so machen. Also jeder kann hier ein bisschen mitraten. Kommentiert gerne unter der Folge, was ihr denkt, wie die Charts nächste Woche aussehen. A, Apache, B, Paschanim oder C, irgendwas von dem, was wir heute mit in der Folge haben. Ich bin mal gespannt, was ihr kommentieren werdet und wie die Charts ausfallen. Aber jetzt starten wir rein. Du hast es eben schon erwähnt. Hood Black zusammen mit Luciano und dem neuen Track Black on Black. Runden im Blutrausch, lass meine Wut raus, keine Beweise gefunden. Mein Anwalt sagt, es sieht gut aus, denn die sind schon lange im Rhein versunken. Black on black, back to back, roll durch die City im Cadillac. Hinten rechts wie der Präsident, Get rich or die, train wie 50 Cent. Black on black, stack on stack, new pack, wenn mein Mindy im Belly steckt. Hood deck macht links, rechts, big racks, big rap, deutsche Rapper machen Chit-Chat. Immer noch Jungs in der Gruppe, die schießen und stechen für Loco Habibi. Komm mit nem scharfen Katana für dich und für Rücken, ich schaffe 9 Mille. Loco hat Macht.
Yes, Hood Black und Luciano, Black on Black. Ja, krank. Was ist das für eine Energie, die Luciano da aufbringt? Er kann's ja doch noch. Also heftiger Flow. Macht bestimmt auch Spaß für Luciano, sich diese ganzen YouTube-Kommentare durchzulesen. So viele Fans irgendwie, die so schreiben, so, ey, man hat fast nicht mehr dran geglaubt, aber das erinnert einen wirklich an die Anfangszeit von Luciano 2017 und man hätte wahrscheinlich gar nicht mehr damit gerechnet, nachdem jetzt halt so viele Hits auch kamen, ne, und auch viele Love-Songs und alles drum und dran und Luciano einfach, ja, diesen heftigen Aufstieg hatte zu so einem Mainstream-Künstler halt auch irgendwo, dass er jetzt so ein Ding raushaut und natürlich auch eine kranke Ehre irgendwie für Hood Black, dann, die haben dieses Luciano-Feature und dann ist es halt auch so ein Brett einfach. Geile Kombi, passt halt unnormal gut. Und was halt auch so nice ist, die können irgendwann nochmal ein Feature machen mit mehr Sommervibe oder so, weil das würde irgendwie genauso passen, könnte ich mir genauso vorstellen, dass da Hood Black und Luciano gut zusammenfinden. Und ich war auch ehrlich überrascht, weil ich habe das nicht so direkt mitbekommen, wie der Song jetzt so streamingmäßig aufgestellt ist und hatte das jetzt vor der Folge gecheckt. Und ich habe es ja gerade auch schon erwähnt, so über 1 Million, also 1,15 Millionen Streams in den ersten 24 Stunden mit so einer harten Nummer, also zeigt ja, ne, es muss nicht immer irgendwie nur so die Party-Richtung sein, sondern man kann auch mit so hartem Rap solche Streaming-Zahlen erreichen und das haben dieses Jahr auch echt nur wenige geschafft, diese 1-Million-Grenze überhaupt zu überschreiten in den ersten 24 Stunden. Also Apache, I Liver waren mit Wunder natürlich dabei, Luciano selbst mit Time, Apache mit Loser und halt zuletzt auch Paschanim, bei dem ist es ein bisschen verschwommen, weil der hat seinen Track ja so nicht um 0 Uhr released, sondern so um 20 Uhr, aber er hat es auf jeden Fall natürlich auch geschafft, in den ersten 24 Stunden die Million zu knacken. Ja, also man hört schon raus, ne? Jetzt sind jetzt schon fast Halbzeit dieses Jahr. Und es sind nicht viele Tracks, die diese 1 Million geknackt haben. Deswegen größten Respekt mit so einer harten Nummer. Sehr stark.
Ja. Ja, und auch gut, dass, falls noch ein Sommerhit rauskommt, dass sie zuerst so eine harte Nummer gebracht haben, weil das gibt halt einfach dieser Kombination so ein bisschen mehr Credibility und Trust, dass erstmal Hood Black so den alten Luciano wieder rausgeholt hat und dann können sie sich so erlauben, auch einen Sommerhit zu landen oder so. Also ja, wäre auf jeden Fall eine geile Kombi und ich glaube, es hat Luciano auch echt gut getan. Also man liest ja recht häufig so, ey, wollen einen alten Luciano zurück, oder ich sehe auch auf TikTok immer sehr viel so joke-mäßigen Content, also wirklich rein joke-mäßig, aber so, wo dann so Luciano so nachgeahmt wird sozusagen mit seinen Reimstrukturen und so, wie sie jetzt macht. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich mich manchmal dabei erwische, dass ich so denke, oh, wäre schon geil wie früher, jetzt im Urlaub zum Beispiel, erste Erwähnung des Urlaubs, das haben wir auch viel so alte Deutschrap-Party-Playlisten gehört und wenn dann sowas kommt wie Mehr von Luciano oder so, auch mit Dardan, Air Max gegen Kopf oder so, so alte Dinger, die einfach übel geknallt haben, wo so richtig geile Statement-Parts drin waren, denkt man sich schon so, ja, das wünsche ich mir manchmal wieder. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass ich halt den neuen Stuff auch krass fühle. Das heißt, so ein Mix ist einfach top. Und deswegen verstehe ich, warum dieser Song so geil ankommt, wie er jetzt ankam. Genauso, warum Time, den du eben erwähnt hast, so gut ankam. Ne? Weil irgendwie beide Komponenten passen, aber schön, dass sie jetzt mal den alten Luciano wieder so ein bisschen rausgeholt haben. Und wer aber lieber den neuen Luciano mag, der kann sich auch schon darauf freuen, weil ich sehe jetzt schon die ganze Zeit so Trailer für einen Song zusammen mit Aitch und das wird so eine mäßige EM-Hymne. Also hört sich auch schon sehr, sehr krass an, was die da so rausbringen.
Ja, ich habe diesen Trailer auch gehört und die haben da, glaube ich, auch ein Sample verwendet, ja, was auch schon so richtiges Feeling einfach insgesamt verleiht. Aber ich finde dann, wenn man den Titel liest, der heißt ja Baddies, passt, finde ich, so gar nicht gut gewählt irgendwie. Und wenn man auch Luciano auf diesem Song hört, denkt man so, also man hat ja bisher nur so einen Ausschnitt, wirklich so einen Teaser, deswegen kann man das überhaupt noch nicht so komplett bewerten. Aber es hört sich vom Text her überhaupt nicht nach einem guten EM-Song bisher an, sondern wirklich halt nur durch dieses Sample und der Sound an sich. Aber ja, das stimmt für dich noch nicht, das komplette Konzept, aber werden wir darüber sprechen, wenn er dann draußen ist, dann kann man auch ein besseres Urteil fällen. Jetzt ist es nur so ein kleiner erster Eindruck. Mal noch ein Thema, was jetzt ein bisschen weg von dem Song ist, aber mit Luciano zu tun hat. Ich habe jetzt so, gestern Abend hat Luciano auf Instagram so ein kleines Statement gepostet und zwar hat er geschrieben, hör auf, alte aufgenommene Stories von mir zu benutzen und so zu tun, als wärst du mit mir. Peinlich, Clown-Emoji. I don't even know you. Wer weiß, der weiß alles. Das sind alte Stories von mir und meinem Umkreis, die irgendwann gepostet wurden. Stop faking, seid einfach ihr selbst, ja? Mit so Kuss-Emoji am Ende. Also anscheinend gibt's da Leute, das war jetzt so irgendwie so eine anonyme Ansage auch. Natürlich hat er da niemanden markiert, weil damit wird's ja noch mehr Aufmerksamkeit geben. Aber anscheinend gibt's irgendjemanden, der halt so tut, mit Luciano unterwegs zu sein. Und das ist ein Problem, mit dem sich nicht nur Luciano rumschlagen muss, sondern auch Reezy. Das habe ich vor ein paar Wochen mitbekommen. Und bei dem war das wirklich nochmal eine Stufe extremer. Das hat sich anscheinend über Monate gezogen. Und als Artist bist du natürlich dann so an so einem Punkt, so du willst es eigentlich eher ignorieren und hoffst halt, dass die Leute es checken, dass das nur Fake ist, aber irgendwann wirst du so häufig angeschrieben, dass du es nicht mehr ignorieren kannst, weil die Leute anfangen, das zu glauben, was da über dich gepostet wird. Und da hat sich anscheinend irgendjemand als Reezys Frau oder Freundin ausgegeben und hat da halt mega viel auch, also ne, halt auch diese Moves so gebracht mit irgendwie alte Stories hochladen, damit so aussieht, man wäre gerade mit Reezy unterwegs, aber dann auch so andere Sachen, irgendwie ein Foto von Reezy verwendet, wo er sein Handy in der Hand hält, was einen schwarzen Bildschirm auf dem Originalfoto hat und dann dort aber halt Bilder reingefotoshoppt, ich weiß nicht mehr was, aber wie zum Beispiel so ein Couple-Bild oder irgendwie sowas, weißt du, was ich meine, ja, so ein Couple-Bild oder so, so das ist halt so halt hingefaked, dass es so aussehen würde, als wären die wirklich zusammen. Und Reezy hat dann ein ausführliches Statement da dazu gemacht, wo er dann auch so drei Beweise irgendwie so liefern musste. Und boah, stelle ich mir schon sehr, sehr anstrengend vor. Bei Ashraf zum Beispiel habe ich das Gleiche neulich mitbekommen. Der musste sich auch öffentlich dazu äußern. Also hier der Designer, dem 6PM gehört, der hatte auch irgendwie sehr viel damit zu kämpfen, dass Leute halt so behauptet haben, er würde koksen und so weiter. Und sich dann auch irgendwann halt keinen Weg mehr dran vorbeigeführt, dass er da auch was sagen musste, weil da so viele Fake-Videos aufgetaucht sind.
Ja, Ashraf hat dann ja sogar auch am nächsten Tag direkt einen Drogentest gemacht, um das Ganze zu widerlegen. Also echt crazy. Also vor allem, wenn du so überlegst, dass da wirklich jemand so mehr oder weniger professionell Bilder bearbeitet hat bei Reezy. Das habe ich auch gesehen. Ich glaube, da war sogar irgendwie ein Kind auf dem Handy, was dann so zeigen sollte, dass irgendwie der Vater ist oder ich hab's auch nicht. Also
ja, komplett stimmt. Wirr. Da waren echt viele Sachen dabei, ja.
Ja. Ja, ich glaube, da muss man halt echt aufpassen, so als Artist, vor allem auch, ja, in vielerlei Hinsicht, ne? Also auch irgendwie, du bist ja vielleicht mit einer Person, aber du bist auch viel am Reisen, am Rumtouren und so weiter. Und wenn dann irgendwie sowas rauskommt, was aussieht, als wäre es mit einer anderen Person, kann man das dann auch irgendwie schlecht nachvollziehen oder wer weiß, ne? So. Also ich erinnere mich nur noch damals daran, da war unser Podcast noch super klein und wir haben irgendwie auf Instagram mal so ein Reel gepostet gehabt, weil es ging sowas rum, dass irgend so ein Mädel, die in einem Luciano-Musikvideo mit drin war, irgendwie seine Freundin wäre und die hatte dann so eine Story gepostet, wo die beiden sich so angeguckt haben oder irgendwie sowas. Das war jetzt gar nicht so krass gefaked und da hat Luciano dann auch direkt so uns so eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, yo, könnt ihr das bitte löschen? So ist es voll weg, ne? Weil irgendwie sowas, ja. Und ja, ich glaube halt, in der Position muss man da echt aufpassen, weil da halt irgendwie, da sind große Werbedeals mit dahinter, wenn sowas erstmal irgendwie aufkocht und sich mehr Leute anschließen, probieren was herauszufinden oder sowas, weißt du, dann kommen immer mehr solche Fake-Dinger ans Tageslicht, weil Leute sich halt animiert fühlen und denken, ey, damit kriegt man Aufmerksamkeit und sowas. Also ja, ist schon ein gefährliches Ding.
Ja, safe, ich erinnere mich da auch dran. Wir hatten, glaube ich, das Reel so gepostet, so von wegen, ist das Lucianos neue Freundin? Und er meinte so, ey, das ist nicht meine Freundin. Mhm. So, und wie du halt sagst, ne, wenn du halt wirklich gerade in dem Moment auch eine Freundin hast oder sowas, sind natürlich solche Sachen jetzt auch in Bezug auf diese Fakes da rund um Reezy, Luciano und sowas halt mega anstrengend auch, wenn die ganze Zeit irgendwelche Gerüchte da so verbreitet werden. Aber dann kommen wir jetzt mal zu unserem nächsten Song und zwar haben wir vor ein paar Wochen schon über Ailo gesprochen, denn sie ist das neue und überhaupt das erste Signing bei Yuyus Label 44. Und da haben wir schon so vermutet, bestimmt kommt auch bald ein Feature, aber das ist jetzt so schnell passiert, das habe ich irgendwie selbst gar nicht mehr so richtig mit gerechnet. Ailo und Yuyu haben ihren neuen Song Bis zur Spree rausgebracht und wir hören mal rein.
Aus deiner Lüge, weil die Industrie ist eine verlogene Schlampe, doch ich werde sie ficken auch ohne einen Schwanz. Glaub mir, mein Leben ist nicht einfach, doch ich gehe durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt werde ich alleine, doch ich lebe meinen Traum. Mein Leben ist nicht einfach, doch ich geh durch schwarze Nächte bis zur Spree. Abgefuckt, weil ich allein bin, doch ich leb meinen Traum, egal ob du willst. Weiß nicht, geht so, hab Rachegedanken und lauf an der Spree. Wie waren für dich die letzten Jahre so? Wie fühlt man sich als Frau in dem Szenario? Mann, sie haben mich verkauft wie eine Ware und so.
Yes, Ailo zusammen mit Yuyu bis zur Spree. Und behalte mal diesen letzten Teil so ein bisschen im Hinterkopf, den man gerade gehört hat. Das ist so das Outro von dem Song, kann man sagen, also danach kommt auch kein Refrain mehr und da haben die beiden so eine Konversation als Rap-Part aufgenommen, abwechselnd, mal spricht Ailo, mal spricht Yuyu und da verstecken sich auch noch paar kleine Hinweise, aber schauen wir uns erstmal so das große Ganze an, ne? Wir haben uns ja jetzt schon lange gefragt, was ist mit Yuyu, das letzte Album sozusagen war 2019, Bling Bling, also schon Ewigkeiten her. Danach kamen zwar noch Sachen, aber irgendwie wurde es immer weniger. Man hat von ihr immer weniger mitgekriegt und ja, man hatte nicht so wirklich eine Antwort. So, warum? Was ist es jetzt? Hast du dich einfach nur zurückgezogen oder gibt es irgendwelche Gründe dafür? Und jetzt war so das erste große Lebenszeichen von ihr eben das Signing von Ailo bei ihrem eigenen Label, 44 Musik heißt es. Und ja, Ailo hat was gedroppt auf dem neuen Label sozusagen, den Song hatten wir auch mit dem Podcast. Es war rein musikalisch nicht so ganz meins, muss ich sagen, aber trotzdem auch nicht schlecht. Und jetzt war natürlich die große Frage, ey, wie meldet sich Yuyu zurück? Ne? So jetzt bei Ailo kann sie es ja machen, so als Feature-Gast und so weiter. Und jetzt haben wir den neuen Song Bis zur Spree. Ich feiere den wirklich sehr krass, deswegen sage ich vorab mal meine zwei Mini-Kritikpunkte. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ein Video dazu rauskommt. Ich glaube, das wäre nochmal sehr stark gewesen, weil es war jetzt eben nur so ein, ja, kam irgendwie ohne Video, nur mit so einem animierten Hintergrund sozusagen auf YouTube. Und ich habe irgendwie bei Bis zur Spree, habe ich irgendwie an so einen Sommer-Hit-mäßigeren Song gedacht. Also so ein bisschen so Sommer in Berlin, irgendwie sowas. Das war es jetzt auch nicht. Aber alles andere hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich find's toll, wie Juju hier beigesteuert hat, dass sie wirklich einen High-Quality-Track gemacht haben. Ilo hat einen Part, Juju hat einen Part, beide haben nochmal einen abwechselnden Part. Da ist dieses crazy Outro mit dabei. Sie haben irgendwie auch ein sehr nices Cover geschossen, finde ich. Sie sind unter anderem auch auf dem Deutschrap brandneu Playlisten-Cover. Aber auch bei dem Cover zu dem Song haben sie sich was dabei gedacht. Irgendwie sieht das Ganze so aus, als ob da so einige versteckte Botschaften drin sind. Also man sieht die beiden so vom Rücken fotografiert, die schauen nach vorne, also man sieht nicht die Gesichter. Und dann haben sie hinter ihren Rücken die Arme so abgeknickt sozusagen zu dem jeweils anderen. Also sozusagen die Person, die rechts steht, hat den rechten Arm nach innen geklickt und die Person, die links steht, den linken sozusagen. Und es sieht dann einerseits aus wie so ein 4-4 so ein bisschen, weil quasi ne dieser gerade Körper mit dem abgeknickten Arm wie so eine 4 und dann so 2 und dann irgendwie mit den Fingern noch was. Also keine Ahnung, ich glaube, da ist schon so eine Message dahinter. Und ja, also bevor wir gleich mal einsteigen in die Parts und so ein bisschen gucken, was geht da, was gibt's da so für Botschaften, was will uns Juju sagen, wie findest du denn den Song rein musikalisch?
Hey, auch richtig, richtig gut. Also ich finde, es ist wirklich sehr gut gelungen. Mir ist auch nochmal aufgefallen, wie ähnlich sich die beiden klingen. Ich glaube, das hatten wir auch schon festgestellt, als wir Ilo mit dabei hatten beim letzten Mal. Und dass es mir so sogar schwer gefallen ist, ohne mir das Lyric-Video anzuschauen oder die Lyrics nochmal separat anzuschauen, mir schwer gefallen, manchmal so rauszuhören, okay, warte, ist das gerade Juju oder Ilo, so, ne? Und wenn ich mich dann richtig mit diesem Track aber beschäftigt habe, habe ich irgendwann gecheckt, okay, erster Part ist wirklich nur Ilo, zweiter Part nur Juju. Und dann hört man es schon, wenn sie so abwechselnd rappen, schon auch irgendwie raus. Aber krass ähnliche Stimmen einfach. Und trotzdem aber so, dass es sich so auf angenehme Art und Weise halt ergänzt. Und dann, wie du schon gesagt hast, dieser letzte Part halt einfach unfassbar stark auch, weil das ist ja irgendwie so ein Element, was man häufig halt bei so Hardcore-Rap-Tracks auch hat, ne, dieses so abwechselnd Rappen. Und dass sie es da irgendwie so geschafft haben, so ein Gespräch halt abzubilden, aber trotzdem dieser Mellow-Hit-Charakter nicht verloren geht, das finde ich halt richtig, richtig stark. Und ich war auch enttäuscht, dass kein Musikvideo rausgekommen ist, aber tatsächlich wurde das Musikvideo für Montag 18 Uhr angekündigt. Wir nehmen jetzt gerade am Montagnachmittag auf, das heißt, wenn wir mit dieser Folge fertig sind, wird das Musikvideo draußen sein und ich könnte mir vorstellen, dass das auch echt ein sehr, sehr heftiges Musikvideo wird. Ich bin mega gespannt, wie die das visuell darstellen.
Ja, weißt du, warum das in letzter Zeit so oft gemacht wird? Das war auch neulich bei Soli und Domiziana mit diesem Warum immer ich, den ich übrigens im Urlaub auch tausendmal angemacht habe, um dich zum Soli-Fan zu konvertieren. aber da war das nämlich auch so, weil da hatten wir dann den Song mit im Podcast, haben drüber gesprochen, waren so, ah ja, geiler Track, eigentlich voll der Hit-Charakter. Und es war dann nur so ein Standbild mit so einem Ritterrüstung, Handschuh und einem toten Vogel, was so voll weird war. Und ein bisschen später kam dann aber so ein richtiges High-Quality-Musikvideo raus. Und ich habe mir da schon so gedacht, hä, das nimmt doch voll den Wind aus den Segeln. Also man ist so alter, neuer Track und man schickt sich das rum, das ist in den Playlists, man hört vielleicht genau irgendwie so Freitag, Samstag so die neue Mucke durch in den Deutschrap brandneu Playlisten, kopiert sich die Sachen in seine Playlist oder so. Man ist halt so in diesem Film und dann kommt so ein paar Tage später, kommt dann so ein Musikvideo. So, ich check nicht ganz, was ist der Vorteil davon?
Also ich kann das auch nicht so richtig relaten, weil ich finde, das ist wirklich mittlerweile einfach schon eine Routine der Musikfans geworden, dass halt Donnerstag auf Freitagnacht die neue Musik rauskommt. So. Und ich glaube, es schadet jetzt nicht, wenn man sagt, hey, dann kommt halt das YouTube-Video schon am Donnerstag um 20 Uhr. Dann hat man ne, irgendwie, da sind Leute auch noch wach, die am nächsten Tag früh aufstehen müssen. Man nimmt das so ein bisschen mit, man hat so die Aufmerksamkeit aufs YouTube-Video und dann nimmt man halt die Streams mit. Aber so rum, also vor allem dann so spät an einem Montagabend, da ist dann niemand mehr ready für Musikvideo, außer die Fans selbst. Aber alle anderen werden das so gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder mitbekommen, wäre jetzt so meine Meinung. Weil man ist wirklich schon sehr, sehr krass getrimmt auf dieses, okay, die Musik ist irgendwie freitags raus, auch wenn du jetzt nicht wach bleibst, dann schaust du es dir am nächsten Tag irgendwann an, aber dann schaltest du schon so ein bisschen ab, dann bist du eher so auf Spotify unterwegs und streamst das Ganze. Also ja, man kann natürlich so argumentieren, dass jetzt so in den ersten Tagen dann vielleicht mehr Streams auf Spotify generiert wurden bis zu diesem YouTube Video-Release. Aber andererseits drehst du ja dieses Musikvideo auch aus Marketingzwecken. Das heißt, das Ziel ist ja damit, schon am Anfang viel Aufmerksamkeit auf den Song zu bekommen. Und ich würde mal behaupten, dass es schon auch so ist, dass wenn man ein YouTube-Video rausbringt, dass dann einfach nochmal mehr Leute durch einen weiteren Channel davon mitbekommen, durch die YouTube-Startseite davon mitbekommen, auch wenn sie nicht Juju auf Instagram folgen oder Ilo auf Instagram folgen oder den Channel abonnieren und so, ne? Also es bekommt einfach, der ganze Track bekommt mehr Aufmerksamkeit, was sich dann auch wieder in Streams widerspiegelt. Deswegen kann ich es auch nicht so richtig nachvollziehen.
Ja, na, komisch. Vielleicht weiß es ja irgendjemand und kann es mal schreiben. Hat vielleicht echt was mit so Charts bei YouTube zu tun, aber whatever. Okay, kommen wir mal auf die Parts in dem Song zu sprechen. Wie schon erwähnt, weiß keiner so wirklich genau, was bei Juju los ist. Also man weiß, man hat keinen hundertprozentigen Grund, warum sie so wenig Musik rausbringt. Man hat nicht konkret irgendwas gehört von Problemen mit dem Label, mit dem Management oder sonstiges. Und jetzt rappt sie auf ihrem Part: Eure Fressen so übereklig, hass mich selbst dafür, dass ich vertraute. Deine letzten Worte waren so überheblich, unterdrücke meinen Hass und ich laufe. Du weißt ganz genau, wie sehr ich Freiheit liebe. Warum besteht mein Käfig jetzt aus einer Lüge? Weil die Industrie ist eine verlogene Schlampe, doch ich werde sie ficken auch ohne Schwanz. Also, sie hat da mehrere Sachen eingebaut, finde ich. Einerseits, also der Song ist schon auch so ein bisschen an eine alte Beziehung irgendwie gerichtet sozusagen und deswegen mixt sie hier teilweise so ein bisschen so die Industrie oder hab euch vertraut und dann wiederum sowas wie so dein, ne, so auf, dann wieder auf dich bezogen und sowas, ja, deswegen vermischt sie das so ein bisschen, aber hier merkt man jetzt schon so ganz harte, also ganz direkte Fronts irgendwie an irgendwie Label, Management, Vertrieb, was auch immer. Und auch in diesem Abspann, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, der fängt quasi so an, dass Juju Ilo fragt, so ja, wie es ihr in den letzten Jahren so ergangen sei. Und Ilo antwortet, Mann, sie haben mich verkauft wie eine Ware und so. In meinem Kopf war am Ende nur Panik und so. Wollten immer mehr TikTok, falsches Lächeln, Musik ohne Passion, Session nach Session. Daraufhin Juju, ja, sie saugen dich aus und ficken mit deinem Traum. Ilo, ja genau, man kann Wichsern nicht trauen. Und darauf antwortet Juju dann, erst führen sie wie Verwandte, jetzt spürt man den Hass, den man vorher nicht kannte. Also irgendwie so auch wieder, ne, so, man kann ihm nicht vertrauen, erst wie Verwandte und jetzt hasst man die aber. Also da scheint irgendwas in die Brüche gegangen zu sein, was da hinter den Kulissen abging.
Ja, echt so, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich hatte, glaube ich, irgendwie schon mal so eine Vermutung auch geäußert, dass bei Juju irgendwas Krasses auch passiert sein muss. Das ist ja nicht normal, dass ein Artist irgendwie 5 Jahre lang kein Album rausbringt und vielleicht kann sie nicht so richtig drüber sprechen im Rahmen von einem Statement oder hat dazu auch keine Lust und bringt es jetzt halt so. Aber sie hatte auch schon solche Lines auch in anderen Liedern ein bisschen dabei. So, ne? Also irgendwas muss da wirklich passiert sein in den letzten Jahren. Sie ist eigentlich auch noch labeltechnisch untergebracht bei Chapter One Music von Patrick Thiede. Ich habe dann natürlich, weil du hast ja gerade auch so angesprochen, es ist so bei beiden, also sowohl bei Ilo als auch bei Juju ist immer so ein Mix aus, man spricht so eine Ex-Beziehung an, aber halt auch dieses Business einfach an und dass man da anscheinend von Leuten unterdrückt wurde. Und bei Juju steht ja immer noch im Raum, was war das denn eigentlich vor 3 Jahren mit Raf Kamora, als die dieses Lied zusammen rausgebracht haben und wirklich Hardcore-Couple-mäßig so ein Foto und wie die im Musikvideo agiert sind. Und dann war so mein erster Gedanke so, ey, was ist denn, wenn die Lines so darauf bezogen sind, weil dann würde auch so diese Doppeldeutigkeit halt voll passen, weißt du? Also, weil ich glaube, wenn du jetzt, wenn das so wäre, so mit Juju und Raf Kamora, die wären in so einer Beziehung gewesen, dann hätte Raf Kamora auch die Möglichkeiten, mit seinen Connections sozusagen Juju jetzt Steine in den Weg zu legen und plötzlich würde dieser Part mega Sinn ergeben. Aber ich habe vor ein paar Tagen gesehen, dass dieses Label 4-4 auch mit Ragucci und Boll zusammenarbeitet. So, dass ich glaube, dass man diese Vermutung direkt im Keim ersticken kann.
Ja, und auch ihr Management, da habe ich eigentlich auch nichts Schlechtes gehört. Das ist nämlich Jinx Music. Also ihr merkt schon, das ist so immer alles so voll verworren im Deutschrap oder generell in der Musik. Aber Jinx, die managen unter anderem auch die 102 Boys zum Beispiel, Sixten, damals auch Nura und eben auch Juju, ich erinnere mich noch an eine witzige Story, und zwar, ich habe mal über den gearbeitet, also hier in Berlin, das Office war quasi so ein Stockwerk über den, und ich musste so einen Hammer holen, weil wir irgendwie so ein Regal aufgebaut haben und ich weiß nicht mehr, und wir hatten keinen Hammer dafür, und dann bin ich irgendwie so runtergegangen, habe so geklingelt und ich wusste gar nicht, wer da ist. Er meinte so, habt ihr einen Hammer? Und die waren so, ja, wir gucken mal kurz, und sind so nach hinten gegangen, und ich stand halt so in der Tür und guck dann so da rein in dieses Office, und sie auf einmal so Goldplatte von Juju an der Wand, und denke so, irgendwie auch so von Loredana, also da habe ich jetzt gar keinen Zusammenhang gefunden, aber ich meine, da war auch so eine Goldplatte von Loredana an der Wand und war schon so, vielleicht wegen Juju und Loredana, ja, okay, ja stimmt, ja. Ja, stimmt, ne, okay, dumm, und dann habe ich so, was geht denn ab, ne, und also long story short, war jetzt nur so ein kleiner Funfact, der mir gerade so eingefallen ist, aber ich glaube auch, da ist alles gut an der Front, deswegen, ja, bin mal gespannt, was so passiert, also was man noch so für weitere Infos kriegen kann, hoffentlich wird sie noch auf mehr Sachen von Ailo drauf sein, weil an sich, ne, es kann jetzt auch sein, es war jetzt irgendwie das einzige Feature und dann kommt jetzt ein Album von Ailo und da ist halt ein Juju-Part drauf, und bis wir dann wieder was von Juju hören werden, das ist noch eine ganze Weile in der Zukunft vielleicht. Ich habe aber auch noch eine spannende Sache zu der Writer-Liste von diesem Song gelesen, und zwar also von den Autoren jetzt von dem Text sozusagen, und zwar sind dort angegeben Ailo, Juju und dann Big Toe, beziehungsweise Fatal, also das ist so derselbe Rapper, der hat so zwei Namen, und Big Toe kennt man auch so aus dem 187-Umfeld, der hat so übel viel mit hier mit Bones und sowas gemacht. Und dann noch Jano, die hat unter anderem, wer sich noch daran erinnert, Kollege hatte diesen Song rausgebracht, Allein, wo so ein so impressionistisches Malerei-Cover drauf war, und der war so ein bisschen rausgestochen, der Song war so ein bisschen so eine deepere Nummer, und da in der Hook war eine Frauenstimme, und das war Jano, die auch dort angegeben ist auf Spotify bei dem Track und so weiter, und die beiden haben mitgeschrieben. Jano hat zum Beispiel auch bei Data Love Reborn letztens mitgeschrieben, also ganz witzig irgendwie, aber ne, also Big Toe, wie passt das denn zusammen? Und dann so Jano. Und da musste ich auch wieder an diesen Vortrag denken, den wir bei diesem Spotify-Event gehört haben, wie das eigentlich abläuft mit dem Co-Writen, und man sitzt da zusammen und eigentlich ist alles cool und die bekommen auch so Anteile vom Song und sowas irgendwie. Aber wilde Kombination, oder?
Ja, okay, krass. Also ich hätte irgendwie jetzt gar nicht damit gerechnet, dass da überhaupt noch Co-Writer mit am Start sind, weil meines Wissens Juju auch immer ihre Texte selber schreibt und es da auch mal so diesen öffentlichen Disput gab zwischen Animus und ihr, wo sie dann auch ein ganz klares Statement gemacht hat, so von wegen so, ey, ich schreibe immer alleine. Also bist du sicher, dass das auch so im Bereich Text ist und nicht so im Bereich Beat Production?
Ja, also das ist, also was man ja voll oft sieht, was ja auch voll Sinn macht, ist, dass das dann beim Text eben auch noch die jeweiligen Produzenten angegeben sind. Man ist halt beim Aufnehmen, man schmeißt sich mal so ein Part hin und her und sowas, dann gibt man halt irgendwie alle als auch Writer an sozusagen. Aber hier haben jetzt Big Toe und Jano an sich nichts mit dem Beat zu tun, der ist von anderen Personen sozusagen, und die sind ausschließlich als Writer mit dabei. Aber macht ja schon Sinn. Ich meine, zum Beispiel so ein Megalo, der schreibt ja auch bei Nina Chuba mit, ist ja auch eigener Rapper. Und ja, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie gut texten kannst, hast Bock auf Sessions und sowas, connectest dich da ein bisschen und sowas, also passt ja auch irgendwie.
Ja, wilde Kombi auf jeden Fall, wilde Kombi. Wir sehen ja Juju auch beim Splash-Festival, und du hast vorhin so gesagt, so ey, hoffentlich bringt's jetzt irgendwie noch mehrere Lieder mit Ailo und so zusammen. Ich glaube, selbst wenn das der Fall wäre, würde das nicht immer diese Thematik haben, wo Juju wirklich auspackt. Ich glaube, dafür müssen wir auf Solo-Songs warten, um da mehr zu erfahren. Aber vielleicht werden wir irgendwie beim Splash-Auftritt was mitbekommen, wenn man ne, so, hier, man spricht ja ein bisschen mit dem Publikum zwischendrin. Vielleicht droppt sie da ja irgendwas, was in diese Richtung geht.
Wir haben ja Juju schon live gesehen. Und da war ja auch Ailo mit dabei, also ganz witzig, ne, vor dem Signing. Und die haben sich da ja schon krass die Bälle zugeworfen. Und ich weiß auch noch, dass die echt so viel auch so Konversationen gemacht haben. Ich glaube, Fans auf Bühne geholt haben. Und ich feiere sowas halt krass bei so Festivals. Deswegen, ja, ich bin auch schon gespannt, wie Splash wird. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wenn ihr die Plakate in Berlin oder so gesehen habt, dass da unten so ein kleines Deutsche Plus-Logo drauf ist. Wir sind nämlich dieses Jahr Medienpartner beim Splash, weil wir eben von da berichten werden, auch im Vorfeld so ein bisschen. Aber wir sind natürlich auch auf dem Splash voll mit dabei. Campingplatz, gib ihm. Also es wird eine richtig ehrenlose Party. Es gibt auch noch Tickets. Bin schon sehr hyped da, mit euch allen auch ein bisschen abzufeiern. Vor allem, weil ich auch sehr lange nicht mehr campen war. Aber ich fand es jetzt ganz cool, irgendwie hier so, ne, einerseits wie so ein kleinen Urlaub, so ein Adventure wie Campen und dann auch noch so Deutschrap, Army-Rap, alles internationaler Rap zu connecten. Also bin schon sehr, sehr hyped.
Schauen wir mal, wie krass Urlaub das wird oder wie viel Urlaub wir vom Splash danach noch brauchen. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie das mit dem Camping wird. Ich war zwar zwischendrin immer mal wieder campen, aber so Festival-Campen war ich, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr. Und bin gespannt, wie wir damit klarkommen. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, sag ich mal so. Und sind jetzt aber auch schon in den ganzen Planungen drin. Wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Richtungen, haben es aber jetzt so, dass Sherwin mit dem Mietwagen kommt, damit wir auch genügend Stuff mitnehmen können. Ich komme aber aus dem Süden erstmal mit dem Zug, aber habe auch gesehen und war mega überrascht, dass es halt auch voll easy ist, zum Splash zu kommen. Also man fährt irgendwie nach Wittenberg, wo überall ICEs hinfahren und von dort aus ist dann easy auch mit der S-Bahn, dass man da zu dem Ort kommt, von dem dann die Shuttlebusse abgehen. Also ich bin sehr, sehr hyped auch auf dieses ganze Festivalgelände, aber auch auf den Campingplatz und so, wie so dieser Vibe ist, weil ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal, als wir auf dem Festival-Campingplatz waren, halt vor 10 Jahren, da hat mir das so Harry Potter Quidditch-WM-Vibes irgendwie so gegeben, so vom Feeling, überall raucht so ein bisschen hoch und sowas. Es war so, Alter, ich krieg dieses Bild so nicht mehr aus dem Kopf, war irgendwie so ein geiles Gefühl. Deswegen, ich bin mal sehr, sehr gespannt darauf.
Ja, ich find's halt auch geil, weil wir sind hier wirklich ein reiner Deutschrap-Podcast. Wir haben immer mal wieder so überlegt, ey, nehmen wir auch mal so ein Army-Rap-Thema mit rein, gerade jetzt, was alles so rund um P. Diddy und so passiert. Aber es ist halt echt, es ist so ein Deutschrap-Podcast und es soll es auch bleiben. Aber ich freue mich sehr darauf, dass wir trotzdem auf dem Splash auch mal diese ganzen krassen internationalen Artists sehen werden. Also das Line-Up ist ja super divers, von irgendwie 21 Savage, Playboi Carti und so weiter. Und da auch mal dann so ein bisschen Revue passieren lassen. Ey, wir sind so die Live-Auftritte von diesen Megastars von diesem Planeten Erde im Vergleich zu unseren Deutschrappern. Ne, so, ich bin einfach sehr, sehr hyped, das alles mal zu sehen und natürlich vor allem darauf, mit euch mal schön anzustoßen. Also jeder und jede, die das hier hört, schreibt gerne, wenn ihr da seid, dann trinken wir einen zusammen. Yes, wir sehen uns dort und jetzt würde ich aber sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Track von heute. Ich hatte es im Intro schon erwähnt, es ist so ein Song, der, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar schwimmt, obwohl es eigentlich namhafte Artists sind, und zwar Haiti zusammen mit Jan Delay. Der Song geht aber echt nice rein, muss ich sagen, und zwar Die Nacht ruft.
Sicher nicht das. Die Drinks müssen flown, denn das Krokodil schnappt.
Die Nacht ruft, sie schreit meinen Namen. Und es lauft los, direkt in ihre Arme. Oh,
Tahiti und Jan Delay, Die Nacht ruft, und es müsste die dritte Single aus ihrem kommenden Album Kings sagen King sein. Haitis 10. Soloalbum, was am 14. Juni rauskommt, also auch schon relativ bald, habe eigentlich gar nicht so viel davon mitbekommen, aber es gab auch schon eine Single mit Trettmann als Feature und jetzt eben dieses Ding auch mit Jan Delay, und ey, es hat einen sehr, sehr chilligen Vibe, muss ich sagen. Also ich hatte schon bei Freitag 0 Uhr diese Kombi gesehen, dachte, okay, mega spannend. Zwei aus Hamburg stammende Artists, die sich da auch so zusammengefunden haben. Und es passt irgendwie, die vermitteln den Vibe, den der Titel und den das Thema vom Track hat, vermitteln die halt mega gut mit dem Sound und mit den Parts.
Ja, was ich auch nice finde, ich erinnere mich noch daran, als von Jan Delay Wir Kinder vom Bahnhof Soul rauskam, also dieses Album von ihm, das hat so ein Cover, was wirklich zu meinen Top 5 Albencovern irgendwie gehört. Da sieht man irgendwie in Hamburg so eine, ja, so eine random Brücke eigentlich, wo so eine Bahn drüber fährt und alles ist voll mit so Stickern an den Ampeln und mit Plakaten unter der Brückenunterführung. Aber es ist einfach so ein Sommerabend. Alles ist in so einem lila Pink gefärbt und man fühlt, man riecht richtig dieses Bild. Es ist wirklich so Sommerabend und man geht gleich irgendwie in so einen Park feiern oder in eine Bar draußen sitzen oder sowas. Und ich finde, der Song jetzt mit Haiti vermittelt mir genau diesen Vibe, also dieses Sommernacht, chillig, irgendwie auch so ein bisschen so ein Feeling, wie wenn du auf einem großen Festival bist und da gibt's so eine Seiten, so eine kleinere Bühne noch und da kommt dann dieser Song und du chillst da so mit deinen Freunden, die Sonne geht unter und es kommt so, die Nacht ruft, Haiti, Jan, Delay, also wirklich, ey, ein Vibe, dieser Song, wirklich geiler Vibe. Aber auch spannend, was du gesagt hast, dass sie jetzt mit Trettmann einen Song hat. Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass wir darüber gesprochen haben. Das war beim Release vom letzten Trettmann-Album, dass Haiti da gesagt hatte, sie, also Trettmann feature anscheinend nicht mehr nach unten. Und das war so ein großes Ding irgendwie, ne? Dass Trettmann quasi nicht sie featuren wollte, weil er nur nach oben featuret, also nur mit krasseren Künstlern, nur mit Bones etc. und sowas, ja. Und jetzt scheint das ja geklappt zu haben. Also, ne, weil ich habe schon gedacht, okay, dann schön, dass Jan Delay zumindest, und das ist jetzt wirklich nur sarkastisch gemeint, so nach unten featured, ja. Aber dann hat das ja mit Trettmann auch geklappt. Also noch ein bisschen Hoffnung da für die Musikindustrie.
Ein Grund könnte halt auch sein, dass es jetzt bei Haiti auch wieder eine andere Musikrichtung geht und eigentlich zurück zu ihren Wurzeln. Ich habe nämlich einen Beitrag gesehen vom MDR, wo so in 5 Minuten ein bisschen über dieses neue Album von Haiti gesprochen wird und dann eben auch Einspieler dabei sind, wo sie selbst darüber spricht. Und sie macht jetzt ein Reggae-Dancehall-Album, was man ja auch in diesem Sound hört. Und das ist ja nicht so dieser normale Sound, den man von Haiti kennt. Da ist ja dann viel mehr, wo sie nochmal ihre Stimme irgendwie höher gepitcht ist und so, ne? Also es ist ja, es geht ja sonst eigentlich in eine bisschen andere Richtung. Und sie selbst hat, und das wusste ich auch gar nicht, hat mit Reggae-Dancehall aber auch angefangen und hat dort aber auch gesagt, für sie ist es eigentlich künstlerisch eher einen Schritt zurück, ne? Also sie nimmt sich eigentlich eher zurück. Es ist halt so mehr Mainstream jetzt. Aber ich finde es gar keine verkehrte Entscheidung, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele die Musik von Haiti vielleicht auch auf Dauer anstrengend finden. Und Reggae Dancehall oder jetzt gerade der Sound geht, finde ich, mega gut rein. Und trotzdem kommt halt noch so gut raus, dass sowohl Haiti als auch Jan Delay halt so ikonische Stimmen haben, die da zusammen auf einem Track platziert sind. Aber deswegen, also vielleicht ist das gar kein so verkehrter Schritt von Haiti.
Ja, kann ich bestätigen. Mein absoluter Lieblingssong von Haiti heißt Sterben. Das ist ein viel nicerer Song, als der Titel jetzt vermuten lässt und auch gar nicht so Depri, sondern geht eigentlich gut ab. Und ich feiere den Song übel krass. Der ist auch in vielen Playlisten und so. Meine Freundin kann den sich aber gar nicht geben, weil es halt mit so hochgepitchter Stimme ist und der hat schon oft für so kleinen Beef hier gesorgt, so ey, mach jetzt weiter, nee, ich will den jetzt hören und sowas. Also ja, fühle ich auf jeden Fall. Aber was ich auch hier krass fand, wir haben ja eben bei Juju noch über diese YouTube-Thematik gesprochen, ne, wann man released und ob das dann den Erfolg schmälert und was weiß ich. Und jetzt bei Haiti zum Beispiel, das hatte mich auch überrascht, weil die hat schon viele monatliche Hörer, also ich glaube über 400.000, die hat halt eben auch eine sehr enge Fanbase, also die ist ja sehr oft auf Tour durch alle möglichen Städte und sowas. Und was mich jetzt echt überrascht hatte, war, dass das YouTube-Video, was zwar kein Video an sich ist, aber ne, trotzdem, es ist ja irgendwas, ja, so dass dieses Standbild-Version von dem Song, da hat jetzt 3.600 Aufrufe und 8 Kommentare heute, also Montagabend sozusagen, wo man schon merkt, okay, da ist jetzt nicht so viel Push drauf, sage ich mal. Da haben die Playlisten bei Spotify dann doch irgendwie den größeren Hebel, weil da geht der Song auf jeden Fall besser ab. Ja, irgendwie wild zu sehen, dass YouTube da gar nicht mehr so eine Relevanz hat, neben vor allem Spotify und TikTok.
Ja, aber rein von den Zahlen muss ich auch sagen, dass ich bei Haiti eh manchmal mich frage, so wie das mit der Musik noch funktioniert, in dem Sinne von, du sprichst es gerade selbst an, ne? Sie hat so Touren durchs Land, die auch gut besucht sind. Also auch jetzt ist sie, glaube ich, so auf Tour. Und dann denke ich mir immer wieder, okay, ja, nice, davon kann man safe irgendwie leben. Aber so voll oft hat man ja bei so Artists auch, dass die dann halt mit ihrem Album mega hoch in die Charts gehen, weil die halt so eine kleine, enge, eingeschweißte Fanbase haben. Aber wenn ich mir jetzt bei Haiti anschaue, ich habe ja gesagt, irgendwie sie bringt ihr 10. Album raus, da ist das tatsächlich nicht so der Fall, dass jetzt irgendwie ihre Alben andauernd Top 10 oder sowas gehen aufgrund von einer kleinen, treuen Fanbase, sondern viele der Alben platzieren sich nicht mal in den Top Tens. Also ich bin mir auch nicht sicher, wie häufig sie dann Boxen rausbringt dazu, ne? Das wiegt natürlich extrem viel. Sie ist, glaube ich, schon so eher vom Vibe her eine Künstlerin, die halt ja auch mal hier ein Mixtape noch raushaut und dann wieder ein Album. Also sie released wirklich sehr, sehr häufig, aber wenn dir das dann fehlt, so diese CD-Verkäufe und so, stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Fand's aber auch interessant, was sie in diesem Beitrag, den ich mir da angeschaut habe, gesagt hat, dass sie halt so sagt, so ey, sie ist halt auch einfach so Vollblut-Künstlerin und sie hat auch gar kein Label mehr, sondern macht alles selbst und will auch gar nicht perfekt sein und sagt auch manchmal, sie gibt in manchen Bereichen nur 20% und kein 100% und vieles nimmt sie dann mit dem ersten Take auf und lässt es dann auch, aber weil das halt ihre Art von Kunst auch ist und weil sie damit dann auch zufrieden ist und die einzige Situation, wo sie quasi so höchst professionell ist, ist sie, wenn sie dann auch wirklich bei ihren Touren auf der Bühne steht. Und sonst geht's ihr darum, einfach Musik zu produzieren und halt ja sich damit zu verwirklichen und hat irgendwie auch schon das nächste Album in der Pipeline, aber auch irgendwie ja interessante Herangehensweise an dieses ganze Konstrukt und mich wird da wirklich interessieren, wie gut das tatsächlich funktioniert.
Aber ich find's auch schön, dass es solche Künstlerinnen noch gibt. Also ich habe dasselbe Gefühl. Ich glaube irgendwie, sie braucht halt nicht so viel. Die ist jetzt nicht auf so einem Luxusfilm. Die ist, glaube ich, sehr viel auch so in Berlin einfach normal feiern und unterwegs und im Studio und weißt du, so dieser Lifestyle. Und wenn das halt reicht, wenn du Label rausgekickt hast und sowas, ich glaube, das passt einfach so, wie es ist. Also das ist gar nicht so das Ziel, ist jetzt hier fettes Label, Riesen, weiß ich nicht was, ne? Einfach so real geblieben, auch in einer gewissen, natürlich, man kann es immer so und so sehen, aber ich finde auch irgendwie real geblieben. Ich weiß noch einmal, als ich auf so einem, war ich auf so einem Pferderennen in Berlin und da war sie dann auch, aber so einfach, so wenn ich es richtig gesehen habe, so alleine, hat sie das einfach so gegeben, ein Bierchen getrunken und ist danach so mit der S-Bahn wieder auch zurückgefahren und so. Und irgendwie ist das so ein bisschen auch so sinnbildlich für so ein chilliges Künstlerleben halt, weißt du, so, dass du so ein bisschen machst, was du willst, wann du willst, haust mal hier ein Album raus, gehst mal da auf Tour und so. Ja, ist ein Lifestyle. Ich würde sagen, wir kommen mal jetzt zu unserem nächsten Track. Und zwar, ich habe es auch schon erwähnt, ein absoluter Ohrwurm, wer in den letzten Monaten mal TikTok besucht hat. Unter anderem deshalb auch, weil sich der Song an einem sehr bekannten Song bedient, beziehungsweise an dem Sample davon. Und wir sprechen natürlich von Baby Benz und Young Huren mit ihrem neuen Track. Und was man auch dazu sagen muss, ihrem ersten Track zusammen. Die beiden sind ja ein Paar. Und deswegen im ersten Track zusammen Liebe in Stereo. Baby Benz zusammen mit Young Huren, Liebe in Stereo. Das Ganze in Anlehnung an den 2009 erschienenen Hit Stereo Love. Oh, und der echt, also der kickt bei mir so krank rein. Der zapft so Synapsen in meinem Kopf an, die so alte Erinnerungen wieder hochbringen. Ich weiß noch, dass ich, als dieses Stereo Love rauskam, da war ich war noch recht jung zu dem Zeitpunkt. Und da war ich auf so einer miesen Dorfparty. Lennart, du kennst das Dorf wahrscheinlich, Waldhilsbach, ja. Und da war irgendwie so eine, ich weiß nicht, es war so Kerwe und nach der Kerwe war so eine Party so im Fußballvereinsheim. Und da waren so, so kleine Kneipe komplett voll mit Leuten. Man durfte auch schon, wenn man noch nicht so ganz volljährig war, so den ein oder anderen Cola rot saufen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und am Ende haben wir alle auf den Tischen getanzt und den Song so auf Repeat abgespielt. Und es war wirklich so die ganze Kneipe so am komplett eskalieren. Und der Originalsong hat mich dann auch noch einige Urlaube und Jugendreisen und sowas begleitet. Deswegen wirklich kompletter Film. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist in der Vorbereitung, ich hatte vorhin schon gesagt, unser Urlaub in Rumänien wird noch das ein oder andere Mal Thema sein. Denn ich habe jetzt gerade gelesen, dass die beiden Originalartists Edward Meyer und Vika beide rumänische Abstammung sind. Ne? Aber ich weiß ich auch noch nicht. Ja, und jetzt sind Baby Benz und Young Huren da und haben das ganze Ding gesampelt. Und es ist natürlich einer dieser Tracks, wo man schon vorab weiß, also hätte ich kein Ausschnitt gehört, nix. Und man sagt so, ey, Baby Benz und Young Huren samplen Stereo Love. Hätte ich gesagt, ja, wird Hit. Wird safe Hit. Das kannst du gar nicht verkacken, ja. Und so ist es jetzt auch, finde ich. Also Hit ist natürlich noch viel gesagt, aber das Ding, das wird gehört im Sommer, das wird auf den Festivals gespielt und so weiter. Und ich finde es geil, aber es ist halt auch so voll schwer, den zu verkacken, muss man ehrlicherweise sagen. Was soll man sagen?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, die haben es trotzdem gut umgesetzt, einfach das Sample so. Aber es macht es einem natürlich einfach. Ich habe auch so in dem Zusammenhang, dann können wir, glaube ich, auch dieses ganze Sample-Ding ein bisschen abhaken. Aber in dem Zusammenhang habe ich auch wieder gedacht, ey, wie heftig muss es sein für diese ganzen 90er und 2000er Artists, die können sich ja krank glücklich schätzen, dass im Moment dieser Sample-Wahnsinn so abgeht in jedem Genre, weil die werden dadurch ja krankreich nochmal nachträglich. Erstens, weil meistens ist es, glaube ich, bei solchen Verträgen, also dass jetzt so ein Young Huren und Baby Benz, die machen, glaube ich, nicht so viel Cash mit dem Lied, weil die dann so einen ganz geringen Prozentsatz geben und damit die dieses Sample überhaupt freigegeben bekommen, bieten die eben den Original-Artists oder Labels halt eine extrem hohe Summe an. Und andererseits werden dadurch ja auch immer wieder die alten Originallieder gepusht, ne? Weil manchmal denkst du dir ja auch so, okay, krass, das Lied habe ich jetzt völlig vergessen, aber das Originallied gibt mir einfach viel heftigere Vibes. Was höre ich mir jetzt die Version von Young Huren und Baby Benz an? Höre ich mir doch lieber nochmal das Original an, so in die Richtung, ne? Also unfassbar, glaube ich, was da in die Kassen gespült wird. Bei mir lief dieses Lied auch auf Dauerschleife und ich habe mich dann jetzt auch wieder ein bisschen mehr mit Baby Benz beschäftigt. Es gibt ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, ne, sind die jetzt eigentlich zusammen oder nicht? Es gibt ja diese Gerüchte, dass die ein Paar sind. Dann gab es aber jetzt auch Gerüchte, ob die überhaupt noch zusammen sind. Jetzt dieses Lied sieht wieder alles couple-mäßig aus. Viele Lieder aber auch wenn man das Lied so deutet irgendwie so ein bisschen darauf hin, dass es aber auch so eine Liebe ist, die so ein bisschen wehtut. Ne? Also Young Huren hat ja auch sehr viele Herzschmerzlieder gedroppt so und das ist eher in so eine On-Off Richtung geht, ist natürlich alles rein Interpretation, da weiß niemand Bescheid, was da so wirklich abgeht, aber in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, so, ey, wer steckt denn eigentlich hinter Baby Benz, weil die hat noch nicht so viele Lieder draußen und ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast thematisiert haben, aber ich habe rausgefunden, dass die tatsächlich im Musikvideo von Pony mitgespielt hat, 2019 bei Young Huren, was ja jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre her ist und dass die beiden tatsächlich auch irgendwie zusammen diese Love Hotel Brand, ja, Fashion Brand gemeinsam haben. Ja. Das wusste ich irgendwie auch nicht.
Ja, das hat sie, glaube ich, schon vor einer ganzen Weile mal in einem Interview mit der Vogue gedroppt. Aber ich habe jetzt auch noch was anderes gelesen. Und zwar bei laut.de, da war so ein Artikel, da ging es so ein bisschen darum, es kamen ja jetzt auf einmal recht viele Artists, die auf einmal diese so 90er Synthesizer, 2000er Beats zusammenbringen, so ein bisschen Rap, so ein bisschen Techno und sowas. Und die kamen ja auf einmal und jetzt sind es ganz viele. Und ob dieser gesamte Vibe, dieses gesamte Aufpoppen von so vielen Artists vielleicht so ein bisschen geplant war, denn hinter Baby Benz zum Beispiel steckt das Label 0909 Future Club und der Produzent Replay OK, also sein Name ist Replay OK und man kennt diesen Producer-Tag. Ich habe das Gefühl, ich habe den tausendmal gehört und mich nie gefragt, wer das ist, dieses ich mach mal auf Replay, okay? Kennst du das, was so am Anfang von so Songs kommt? Oder ich höre halt voll viel.
Sag mir jetzt gerade nichts, nee.
Krass, okay, wild, ey. Also ich höre halt auch recht viel so dieses so New Wave, Hyperpop oder ne, wie man auch, also die Musikrichtung von Baby Benz nennt sich auch Babycore, also so ein bisschen dieses süße Y2K-Vibe, Techno, Party, was weiß ich, ja. Auf jeden Fall, so, also da ist dieses Label 0909 oder denkt man 0909 Future Club, der Produzent Replay OK und auf dem Label sind unter anderem Baby Benz, aber auch zum Beispiel Domiziana oder auch Arkan. Again, so jemand, der auf TikTok ist, hat den bestimmt mal gesehen, der hatte jetzt diesen Song, wo Claudia Obert im Video war, irgendwie, ich bin verliebt in eine Frau, in einem mittleren Alter, irgendwie sowas, also, ja, whatever. Aber es scheint schon zu sein, als es scheint schon so zu sein, als ob da wirklich so strategisch so ein ganz neues Subgenre im Deutschrap geebnet wurde, weil selbst ein Young Huren, finde ich, war nicht ganz, der war ja immer schon so ein bisschen futuristisch, so ein bisschen weirde Beats, so ein bisschen, ne, so dies, das, jenes, aber der war jetzt nicht so ganz in dem, wo ich jetzt so eine Baby Benz einordnen würde.
Also genau, bei Faktensuche nach Baby Benz bin ich auch drüber gestoßen, dass sie eben den gleichen Produzenten hat wie Domiziana, aber als jetzt diesen Producer-Tag vorgelesen hat, hat es mir nichts gesagt, muss ich mir irgendwie nochmal anhören. Ich glaube, dann wird es auch so einen Aha-Moment geben vielleicht. Warum ich, glaube ich, überhaupt erst auf die Suche gegangen bin, ist auch, dass ich so dachte, so, ey, Baby Benz, ihre Stimme ist ja immer so hardcore hochgepitcht. Da habe ich gefragt, wie klingt denn ihre Stimme aber so normal? Und sie hat unzählige TikToks, aber halt alles welche, wo sie jetzt nicht in die Kamera spricht oder so. Es gibt auch kein Interview mit ihr, außer dieses schriftliche mit der Voga, da hört man sie natürlich ja auch nicht. Und ich habe so ein Video gefunden, wo sie auch ein Lied singt, was, glaube ich, noch nicht draußen ist, aber was dann bestimmt jetzt auch demnächst kommt, was auch schon, ja, sehr viele kommentieren, so, ey, wann kommt dieser Song raus und so, klingt auch schon krass, so ein bisschen in die Richtung Schmetterling auch, was wir letztes Jahr heftig gefeiert haben. Und da singt sie so dazu, also kann man so ein bisschen erahnen, aber ich finde es immer sehr wild, wenn es einfach noch nicht so, du weißt nicht, wie eine Person klingt, wenn sie spricht. Und ich finde, sie ist da so voll schwer einschätzbar auch, weil sie hat, glaube ich, auch Schauspiel studiert und weiß gar nicht, Musik noch oder Fashion irgendwas in die Richtung, keine Ahnung. Aber sie hatte auch in diesem Interview geschrieben, also in diesem Interview mit der Vogue stand auch, dass schon bei der Uni die anderen Leute bei der Schauspielschule nicht auf ihre extrovertierte Art klar kamen. Und ich finde, mein Eindruck von ihr, allein durchs Internet, durch ihre, wie sie so in den TikToks ist, ist eigentlich so voll, ich hätte sie eigentlich voll introvertiert irgendwie eingeschätzt.
Ja, sehe ich ähnlich, also hätte ich auch gedacht, aber andererseits, die macht ja zum Beispiel voll oft so zur Promo von ihren Songs, dass sie dann so in der U-Bahn fährt und sich selber filmt. Auch wenn sie dann in diesem Video so sehr introvertiert aussieht, also die macht dann zum Beispiel, in Berlin sind ja die Sitze in der U-Bahn so längs und gegenüber und dann zum Beispiel das Handy ist auf der einen Seite, sie sitzt auf der anderen Seite neben normalen Passagieren und guckt dann so ein bisschen so schüchtern und dazu kommt dann so ihr Beat. Aber allein das bedarf ja schon einer gewissen Selbstbewusstheit.
Gebe ich dir recht.
Ja. Also ja, vielleicht doch so ein bisschen so inszeniertes introvertiert sein, wer weiß. Und eigentlich auch ein guter Stichpunkt für meine nächste Notiz, inszeniert. Und zwar, das habe ich eben schon mal ganz kurz bei diesem ganzen Sample-Thema von dem Spotify-Event gesprochen, waren wir ja letztens, Lennart und ich, und da waren dann so ein paar Vorträge und sowas, unter anderem auch von Chiago. Und Chiago hat da eine Sache erwähnt, die ich ganz spannend fand, und zwar auch er promotet seine Songs ja sehr krass über TikTok. Und dann hat er dort verraten, dass die manchmal wie so, ja, Fake-Accounts in Anführungszeichen machen, also jetzt nicht einfach Chiagos normalen Account. Und dann filmen die so von weiter weg so Chiago, als wäre das von einem Fan random in Berlin aufgenommen und posten das dann wiederum auf TikTok. Und dann schreit sowas dazu wie irgendwie so, oh mein Gott, guck mal, Chiago nimmt hier gerade irgendwie Musikvideo für seinen neuen Song auf. Und dann so voll verpixelt in der Ferne sieht man so Chiago. Oder für so ein Feature, man sieht so Chiago und jemand anderen und sowas. So, hab gerade Chiago und XY in der Bahn gespottet oder irgendwie sowas, ja. Und das wird aber von den Artists initiiert, aber weil dieser Content halt mehr abgeht, als wenn man es selber posten würde, dann über solche Fake-Accounts. Und Fake-Accounts meine ich jetzt hier wirklich so in Anführungszeichen über so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ja. Und das ist mir jetzt auch bei Young Huren und Baby Benz aufgefallen. Ey, die haben so Accounts, wo die so Couple-Bilder posten, die so teilweise aussehen wie so Fan-Accounts, aber diese Bilder waren nie irgendwo anders oder so Videoausschnitte oder sowas. Aber es ist nicht der Account von Baby Benz und nicht der Account von Young Huren. Also die haben sich selber Accounts gemacht, die aussehen wie Fan-Accounts, ja. Aber ja, sind's ja nicht so. Ey, voll wild. Aber es passt halt auch zu diesem Vibe. Es passt zu diesem so Y2K und Stereo Love und bla, ne, so diese, also, ist schon verrückt, muss man sagen. Ist schon ein bisschen durchtrieben auch.
Wahrscheinlich hat man auch so dieses Ganze so ein bisschen gepusht mit diesem so, okay, was ist jetzt mit denen? Young Huren bringt Herzschmerzlied raus. Sind die denn jetzt überhaupt noch zusammen? Gerade auch aus solchen Gründen, ne, um nochmal mehr den Hype zu bringen für diesen Song, dass sich Fans auch fragen, so, ey, wird dieser Song überhaupt noch erscheinen und so, um das nochmal alles so ein bisschen hoch zu pushen. Ich habe gesehen, in der Caption hat Baby Benz auf TikTok geschrieben, hier, Freitag 0 Uhr kommt der Song mit meinem Lieblingsfamilienmitglied raus. Also das klingt ja auch schon irgendwie, als wär die Ehe geschlossen bei den beiden.
Ich glaube schon, dass da alles gut ist. Also da, jetzt kann man natürlich echt nicht mehr so Wahrheit von Fake unterscheiden, aber es gibt auch so Videos, wo angeblich Fans die beiden so gefilmt haben, wie die halt so zusammen essen sind oder zusammen irgendwie irgendwo sitzen, irgendwie sowas. Ich glaube schon, dass die ein Couple sind, ne? Also ich glaube nicht, dass das gespielt ist, so auf so
Trash-TV-mäßig. Nee, denke ich auch.
Und jetzt gibt's aber noch eine letzte Sache, die ich auch wild fand, und zwar laut Spotify ist der Song ja Baby Benz und Young Huren, also so wie Baby Benz featuring Young Huren, Liebe in Stereo oder Liebe in Stereo. Also dass es quasi ein Baby-Benz-Song ist, meine ich damit. Wenn man jetzt aber auf Genius geht, und wir haben ja schon häufig gesehen, dass auf Genius irgendwelche Alben vor der offiziellen Ankündigung zu sehen sind, ja, wenn man jetzt auf Genius geht, dort, wo man die Lyrics nachlesen kann, dann wird dort Liebe in Stereo als ein Song von dem 2024 erscheinenden Young Huren-Album Love Hotel 2 angegeben. Und auf Genius sieht man darüber hinaus noch eine komplette Tracklist zu dem neuen Album. Also manchmal hat man ja so von einem Release das Album gesehen oder das war dann auf Genius einem Album zugehörig, aber keine weiteren Songs oder so. Auch der Titel war oft so ein bisschen so platzhaltermäßig. Aber das sieht jetzt schon nach dem Real Deal aus. Also als ob jetzt 2024 Young Huren Album Love Hotel 2 kommt. Komplette Tracklist. Tracklist liest sich auch ganz geil, muss man sagen. Ja. Wild. Ich bin echt mega gespannt auf das ganze Ding. Und natürlich werden wir es mitverfolgen, so wie jede Woche alle neuen wichtigen Releases. Und deswegen wie immer unser kurzer Aufruf, wenn es euch gefallen hat, dann folgt doch gerne dem Podcast oder lasst eine positive Bewertung da. Das freut uns immer sehr. Und damit kommen wir zu unserem finalen Track. Ich muss jetzt schon so lachen. Ich freue mich so auf alles, was gleich kommen wird. Bushido. Er ist wieder da, er hat sich zurückgemeldet. Erst gab es ja hier den Capidis Dark Knight, dann kamen jetzt mehrere Releases raus, beziehungsweise zwei eigentlich nur, Burj Khalifa und Herrschaft. Und jetzt ist das neue Album draußen, König für immer. Es ist gedroppt und passend zu dem Album-Release gab es jetzt noch eine Single-Auskopplung, die dann auch als Video auf YouTube hochgeladen wurde, Morpheus. Und die hören wir jetzt mal an und dann sprechen wir über das neue Album, über die Deluxe-Box und alles, was es sonst so rund um Bushido zu erzählen gibt. Also, let's go.
Kämpfe, deshalb liegt es nicht in ihren Händen. Mein Name sagt, dass ich aus einer Gattung Kriegern komme. Es war dunkel, doch dein Lächeln brachte mir die Sonne. Wenn ich gehe, werde ich wiederkommen. Denn ich hab die Schlacht verloren, aber dank euch diesen Krieg gewonnen. Weiße Federn fallen vom Himmel in das Rosenbeet. Hab gebetet für Frieden, es ist geschehen. King Bushido, für die, die ich lieb, reicht Papa und Anis. Wenn ich für sie schieße, hinterlasse ich keine Zeugen. Beschütze sie bei Nacht in ihren allerschlimmsten Träumen. Morpheus, werde mich ihnen nicht beugen. Sie beißen auf Granit, darf die Familie nicht enttäuschen.
Yes, Bushido mit Morpheus. YouTube-Video gab's nochmal dazu. Was mich aber direkt gewundert hat, ist, dass auf Spotify in der Deutsche Brandneu-Playlist nicht die neue Single Morpheus drin ist, sondern ein anderer Track vom Album, Wenn ich will, nämlich. Und das fand ich dahingehend überraschend, dass ich immer dachte, dass die Labels sozusagen bei den Streaming-Anbietern oder in den Playlisten dann was platzieren. Aber so sieht es dann schon sehr handgepickt aus, wobei ich das irgendwie noch nie festgestellt habe, glaube ich, dass dann, außer es war jetzt so ein kleinerer Artist, der hat sein Album rausgebracht, hatte irgendwie ein Raf Camora-Feature drauf und dann wurde vielleicht das Raf Camora-Feature mit in die Deutschrap-Neu-Playlist genommen und nicht das aktuelle Musikvideo, was an dem Tag rausgekommen ist, aber da fand ich es jetzt irgendwie sehr überraschend. Der Track Wenn ich will ist viel, viel aggressiver, auch viele Disslines nochmal dabei gegen Bones und so, aber wir haben uns für die von Bushido gewählte Single entschieden, die mit reinzunehmen und ich finde das auch ein guter Kontrast insgesamt nochmal zu den anderen beiden Singles. Wir hatten ja Burj Khalifa mit dabei, was wirklich ja viele namentliche Disses mit dabei hatte. Dann hatten wir Herrschaft mit dabei, mit einer sehr auch eher so eine etwas chilligere Nummer, sage ich mal, aber dann trotzdem nicht ganz so deep wie jetzt dieses Morpheus-Ding, was jetzt auch wieder so einen epischen Beat dabei hat, aber auch sehr mellow-mäßig ist. Und ich muss sagen, dass Morpheus vom, ja, dass das eigentlich die Bushido-Type-Musik ist, die jetzt noch am besten funktioniert mit seinem Standing, finde ich. Ich finde, da waren jetzt nicht so Lines dabei, wo man so ganz krass so denkt, so, oh, wie kann Bushido das denn behaupten, dass er das jetzt so rappt und so. Ich glaube, in der Hook hat er so ein bisschen was dabei, aber es ist nicht so wie bei Burj Khalifa oder so beim ersten Part, wo man ja gesagt hat, okay, das hört sich jetzt nicht mehr realistisch einfach insgesamt an, sondern ich finde, mit Morpheus, ich muss sagen, feier den Beat komplett, also ich finde ihn richtig geil. Ich finde, die Reimstruktur ist wieder etwas wild, aber nicht ganz so schlimm wie bei Herrschaft, ne? Es hört sich manchmal ein bisschen unsauber an, aber es ist halt so geplant. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich das ein starkes Lied.
Geil. Man muss ja auch dazu sagen, so ein bisschen von uns beiden bist du ja so der deutlich größere Bushido-Fan. Und deswegen freue ich mich auch schon auf diese kleine Diskussion hier. Ich muss sagen, ich kann mir den, ich finde es ganz schlimm. Ich weiß nicht warum. Mir kommt da die ganze Zeit auch, weißt du, der Song geht los und der erste Part ist so, schwarze Schmetterlinge fliegen durch den Rosengarten. Du denkst so, uff, geil, was kommt jetzt? Wie lange mich die alten Beine noch nach oben tragen. Und dann bist du so, okay, Bro, weißt du, wieder so voll dieses halt. Und ich muss da immer an dieses Jan Böhmermann-Video denken. Ich weiß, es war auch nur so ein Ausschnitt aus der Doku, glaube ich, wo man so Bushido sieht, wie er in so einer selbstgebauten Booth rappt mit so Socken halt. Und also Socken ist jetzt nicht so schlimm, ja. Und dann irgendwie so aus dieser Booth, die quasi aus so Matratzen und so einem Bettlaken oder sowas, glaube ich, besteht, dann so da unten drunter durch geht und so richtig so echt, wenn er sich wieder hinstellt, sozusagen irgendwie so darauf angespielt, dass halt dieser Gangster-Rapper jetzt doch eher schon so, ja, nicht mehr ganz so Gangster-Rapper-mäßig ist. Also ich habe jetzt auch nochmal die Songs so ein bisschen Revue passieren lassen, also Burj Khalifa, Herrschaft und Morpheus, du hast ja eben schon so ein bisschen was zu allen Songs gesagt. Ich muss sagen, für mich von den drei echt Highlight Burj Khalifa, vor allem der zweite Part, weil er da halt eben hart disst, so Sinan G und so weiter, ne, mit diesem ganzen Silver Surfer Dingsbums, und da musste ich echt lachen, da fand ich die Parts auch geil, da fand ich die Disses einfach hart und on point und sowas. Bei Herrschaft haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, und auch bei Morpheus muss ich sagen, ich komme damit nicht ganz klar. Ich fühle es nicht so ganz. Ich finde halt so, auch Bushido hat echt krasse, diepe Songs. Wenn man mal an sowas denkt wie irgendwie Für immer jung, Eure Kinder, Papa, ich krieg jetzt gar nicht alle auf die Reihe, aber das sind so voll die Banger-Hits einfach. Und da finde ich, ist das einfach, die Reime gehen mir einfach nicht rein. Und dann kommt halt noch das dazu mit diesem so, ich finde halt auch der Beat und alles einfach nicht so ganz so professionell produziert. Es steht ja auch immer ganz fett beim YouTube-Video dabei, Bushido, Bindestrich, Morpheus, in Klammern, produced by Bushido. Also es kommt mir alles so ein bisschen vor, als ob es möglichst simpel, möglichst einfach produziert wurde. Die Videos, alle von Orkan Şeh, alle im selben Urlaub aufgenommen sozusagen, alle in ähnlichen Locations und sowas, und das zieht sich halt wirklich durch das Album, weshalb ich so ein bisschen dieses Feeling habe von wegen, ey, da ist wirklich jemand mit einem absoluten Legendenstatus, der hat jetzt halt diese Tour nochmal gemacht, in dem Zug natürlich auch ein Album gedroppt, aber einfach so von wegen so, ey, so einfach wie möglich, so, ne, so günstig wie möglich, ich hol jetzt nochmal raus, was geht mit meinem Namen, aber ich mach da jetzt nicht mehr groß, ich setz mich da jetzt nicht lange hin für die Parts, ich mach da jetzt nicht irgendwelche krassen Musikvideos oder sowas, sondern wirklich so simpel wie möglich. Und ja, das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade, wenn man jetzt sieht, wie viele Hardcore-Fans dann doch noch bei so einer Tour am Start sind und auch die Boxen kaufen und so weiter. Ja, dass man da nicht irgendwie mehr gemacht hätte.
Ja, also das ist mir auch jetzt aufgefallen, dass die Magie insgesamt schon sehr, sehr krass verloren gegangen ist. Auch durch diese Promophase. Aus irgendeinem Grund wurden dann auch weniger Musikvideos jetzt veröffentlicht, als eigentlich angekündigt wurden. Es wurden, glaube ich, von 5 Musikvideos wurde gesprochen. Es sind dann am Ende jetzt so 3 geworden, so auf jeden Fall so unmittelbar vor Release, wenn man jetzt mal den Kapi-Diss-Track mit rausnimmt. Ich habe mich auch durchs Album gehört. Viele Disslines, die dabei sind, so sind sehr, sehr stark ohne Gegnerbezug, ne? Also bei Sinan G oder so sind die immer mit Gegnerbezug, aber dann, wir hatten auch schon mal bei Burj Khalifa diese Samra Beefline und dann so, aber sieht aus wie Veganer, so, weißt du, das ist so eine Line, die kannst du auch Kool Savas einsetzen oder irgendwen, diese Veganer-Bedeutung hat in dem Fall gar keine tiefere Bedeutung mehr, außer auf Beef bezogen, aber nicht mehr auf Samra, und so Lines sind mir häufig aufgefallen auf dem Album, wo dann sinnlos Mütter gedisst wurden, manchmal auch auf so eine ganz ekelhafte Variante, dass es so eher cringe war, als dass man so dachte, so, ey, jetzt hat man ihm aber, jetzt wurde dem Kontrahenten stark gegeben, so, dass ich mir dachte, so, ey, Bushido hat mit so vielen Leuten Beef, die auch Angriffsfläche bieten, da wäre einfach so viel geistreichere Lines drin gewesen. Das hat mir halt gefehlt. Dann auch die ganze Geschichte mit den Features, also da ist jetzt einmal Animus drauf und dann ist da ein Sänger drauf, Lolo, der irgendwie vom Type her überhaupt nicht zu Bushido passt, also überhaupt nicht, das ist eher so ein Kandidat, so von wie er singt und so, den Bushido, glaube ich, eher dissen würde eigentlich, ne, weil das so auch ein bisschen mehr New Wave mäßig klingt und dann noch in Kombi, also das Lied ist dann auf so einem Drillbeat und so, finde ich auch ganz wild, und da kommt jetzt auch ein bisschen Kritik von Fans mit rein, anscheinend wurden eigentlich 3 Features angekündigt, dann sind es nur 2 geworden, und was man ja auch festhalten muss, so viele haben ja eigentlich spekuliert, ob ein Shindy-Feed draufkommt, weil das ja auch öffentlich gemacht wurde, dass Bushido angefragt hat und so. Und das eben auch noch, und da halt auch, um nochmal ein bisschen anzuknüpfen, Kritik von Fans, ist, dass erneut ein Titel auf dem Album ist, der King Sonny Black heißt, obwohl es vor 3 Jahren ja schon ein Lied gab, was so heißt, und dass zum Beispiel auch für das Lied Wenn ich will ein Beat genommen wurde, der schon auf der FDM-Slang-EP mit Saad verwendet wurde, ich glaube auf dem Track Paramilitär, und dieser Beat wurde jetzt einfach wieder verwendet. Und so dieses Klangbild insgesamt, ne, haben auch viele nochmal kritisiert, was mir auch immer mal wieder so aufgefallen ist, so diese Produktionsqualität, dass die so unterschiedlich ist oder sich gerade bei Herrschaft, der zuletzt auch nicht gut angehört hat, was mega, mega schade halt ist. Irgendwo auch gelesen, dass anscheinend irgendwo ein richtig heftiger Cut noch rauszuhören ist. Und das stützt dann natürlich wieder das, was du gesagt hast, ne, dass man das Gefühl hat, dass das jetzt einfach nur darum ging, nochmal ein Album rauszuhauen, aber dass Bushido eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß hat an diesem Ding, so, ne, wirklich geile Musik abzuliefern, gerade so auf Albumkonzept auch bezogen, ne, dass dann so Tracknamen sich doppeln, so mit alten Tracknamen und so. Und ich find's eigentlich schade, weil für mich muss ein Bushido-Album gar nicht nur Disslines sein, so, weil wenn man sich mit Bushidos Karriere auch bisschen auseinandersetzt und so weiß, wie die alten Alben waren, dann waren die immer sehr divers auch, ne? Natürlich gibt's Alben, die so voll darauf ausgelegt sind, aber viele Alben hatten halt auch mal diepe Lieder mit dabei und nicht jedes Lied war irgendwie so mit namentlichen Disses und sowas. Das ist völliger Blödsinn, ne? So, deswegen fand ich es eigentlich schön, dass man da jetzt auch wieder ein Album bekommen hat, was mal weg davon geht, sondern mal so einen Track und mal so einen Track, dann mal sowas und so. Aber man hätte es am Ende einfach noch feinschleifen müssen. Ja. Und zusammengefasst einfach wirklich so, ne, dieser Hype, der kreiert wurde durch diesen Diss-Track gegen Kapi, das hat der Bushido mega in die Karten gespielt, ausverkaufte Tour, eigentlich richtig viel richtig gemacht, ne? Also bei Shindy-Konzert gewesen, Foto mit Shindy, kommt jetzt Classic 2 und so. Aber dann jetzt hat er das irgendwie nicht gut ausgespielt am Ende, so. Also, wenn man sich jetzt auch die Streaming-Zahlen anschaut, viele Lieder von dem Album haben nicht mal die 100.000 Streams nach einem Wochenende geknackt.
Ja, ich meine, das zeigt so ein bisschen, warum halt bei vielen guten Songs und so Hits irgendwie wirklich eine ewig lange Liste an Produzenten und Mastering und so weiter angegeben ist und dass du halt einfach so heutzutage nicht mehr einfach so komplett selber sowas zusammenschustern kannst. Also für mich hört es sich wirklich so an, als ob er oft irgendwie mit Gorex zu zweit irgendwas da gemacht hat und so, okay, passt, let's go, das packen wir aufs Album, anstatt da nochmal drüber zu gehen, Feintuning zu machen, in Klammern ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um den Sound zu optimieren und sowas, ja. Also, ja, passt alles zusammen. Kommt noch mehr, ja. Also auch, weil du gerade schon diese Titel angesprochen hast, er hat auch einfach 2 Rechtschreibfehler in der Tracklist drin. Also 2 Titel, die falsch geschrieben sind einfach. Und zwar Ying und Yang, also mit NG bei Yin geschrieben sozusagen. Das heißt ja eigentlich Yin und Yang sozusagen. Mhm. Und dann hat er noch einen Track, der heißt Wallet. Und Wallet schreibt man im Englischen eben mit einem T, also mit Doppel-L und einem T. Und er hat es aber mit 2 T geschrieben. Also einfach, er hat nicht mal diese Tracklist mit englischsprachigen Titeln nochmal einmal bei DeepL reingehauen, einmal bei ChatGPT so, check mal Tracklist, ob da Rechtschreibfehler drin sind. So, er hat das einfach so released. Bushido. Das ist so, ey, ja, ich komm da gar nicht klar da drauf, ja. Und okay, lass uns das Fass aufmachen, wirklich, ich kann nicht mehr. Also, sorry, ich kann nicht mehr. Also, Bushido Deluxe Box. Ich weiß noch, ich hatte letztens darüber gesprochen, dass ich mich auch so ein bisschen gewundert habe über den Boxinhalt und so. Und nochmal, in der Deluxe Box von Bushido war so ein Award drin, also so wie so eine Goldplatte, ja. Es gab zwei Arten von Deluxe-Boxen, irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, eine hieß wie so Deluxe-Box und die andere so Ultra-Deluxe, irgendwie sowas, ja. Und in der einen war quasi dieser Award in klein, in der anderen war der Award in groß. Und dieser Award sieht eben so aus wie diese goldenen Platten, die man ja so kennt, die sind ja immer in so einem Rahmen und dann so ein Design von dem jeweiligen Album, dann ist da die goldene Schallplatte zu sehen und darunter ist noch so eine goldene Plakette, ja. Und die hatte Bushido ja auch vorgestellt in seinem Video dazu und jetzt kam die eben an bei den Fans. Und man muss sagen, Bushido hat schon so eine kleine Legacy, was Inhalte von einer Deluxe-Box angeht. Da war irgendwie bei, wo war das, Sonny Black 2 oder so, da hatte er so ein Hoodie drin, wo dann ein Rechtschreibfehler, glaube ich, drin war und irgendwie Flecken auf den Pullovern Flecken, und sowas, ja. Und jetzt kam eben diese Box an und es gibt einfach so viele Sachen, die daran schiefgelaufen sind. Ich probiere es mal so aufzubauen mit den Sachen, die mich so am wenigsten triggern, so am meisten, ja. Also, bei einigen Leuten kam diese goldene Schallplatte halt kaputt an, ja. Ist schade, aber gut, kann halt sein, dass es bei manchen beim Transport passiert ist und wir wissen nicht, bei wie vielen es war. Kaputt bedeutet, dass entweder so dieses Glas gesprungen war oder dass zum Beispiel in dem Rahmen selber, der eigentlich nicht dazu gedacht ist, dass man den öffnet, ja, ist diese Plakette, hat sich einfach gelöst und fliegt jetzt irgendwo da drin rum, ja. Oder auch bei anderen, da war dann diese goldene Schallplatte, da hat man dann gesehen, das ist nicht so eine Schallplatte, sondern das sieht aus wie eine Schallplatte, aber der Rand franzt so aus wie so bei ganz billigen, weiß nicht was, stell dich mal so ganz billiges Plastik vor und es franzt halt so aus an der Seite irgendwie, ja, da sind so kleine Fäden zu sehen von dem Plastik, ja, was halt übel ungeil ist bei so einer teuren Box, die war wirklich sehr teuer, ja. Nächster Punkt, ja, er hatte dann das gab so ein Bild, das kennt man oft bei Deluxe-Boxen, da sind dann alle Boxinhalte nebeneinander angezeigt, ja, und da war dann irgendwie halt so dieser Award zu sehen, dann irgendwie die CD, eine Schallplatte, Sticker und so weiter und dann halt ein T-Shirt mit dem König für immer Cover, was ja mit Dope Kid, also einem sehr namhaften Illustrator aus dem Deutschrap zusammen erstellt wurde und es war dann halt eben so ein cooles T-Shirt, wo so ein Totenkopf mit einer Krone und Bushido seinem Kopf so Hälfte so drauf war, ja, auf jeden Fall im Style von dem neuen Album. Was war jetzt? Die Leute haben einfach T-Shirts bekommen von alten Alben. Also Sonny Black, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe CCN gesehen, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ja. Aber halt einfach, sie haben so, überleg dir mal, du bestellst eine Deluxe-Box von einem neuen Album und da ist ein T-Shirt drin von alten Alben. Also es fühlt sich ja an, als ob der so ein bisschen seinen Keller ausmistet oder so und einfach die alten Dinger noch dazu legt. Wie ist es überhaupt passiert bei dem also wie ist der logistischer Ablauf dieser Deluxe-Box, dass du irgendwo muss ja dieses neue Album produziert werden, dieser neue Award und wo kamen dann die alten T-Shirts wieder in den Umlauf, ja? Ich hab's überhaupt nicht gecheckt, ja? Aber absolutes Highlight kommt jetzt als letztes und zwar auf dem Award ist halt dieses ikonische Bushido B-Logo drauf, was man kennt, was Bushido an seinem Hals tätowiert hat, was Fans sich auf ihre Hälse tätowieren und sowas, ja. Und dieses B ist einfach falsch. Das ist nicht das richtige Logo. Das besteht ja aus so einem geschnörkelten B mit so Punkten und sowas. Die sind halt an der falschen Stelle. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht mal, wie ein falsches Bushido B also existieren kann. Also so ein Logo erstellt ja meistens irgendein Illustrator und gibt dir das dann in 1000 Varianten in schwarz, in weiß, als PNG, als SVG-Datei, als alles Mögliche und das benutzt dann halt für verschiedene Visuals oder überarbeitet es nochmal, ja. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass dieses Logo überhaupt falsch, wie sagt man, sich verändern konnte, so, ja. Aber zusammengefasst sind jetzt alles auch einzelne Sachen, da kann man sagen, ja, aber so, ich glaube, man checkt so ein bisschen, ich bin wirklich sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos, was für ein Album und für eine Deluxe-Box er jetzt seinen Fans abgeliefert hat, nach so vielen Jahrzehnten Fantreue. Ich habe keine Worte dafür, wirklich.
Ey, das ist echt richtig, richtig wild mit der Deluxe-Box. So. Und das spielt dann auch wieder so rein, vorhin noch gesagt, so, ey, Bushido hat eigentlich letztes Jahr viel richtig gemacht. Der hatte wieder einen Hype generiert, der hat sich zurück in die Szene gekämpft, gerade weil er sich von solchen Sachen erholen musste, dass halt so Deluxe-Boxen irgendwie mit einem Pulli mit Flecken angekommen sind und alles drum und dran. Und hat das dann aber letztendlich nicht gut ausgespielt, weil Album war ja für Februar angekündigt, wurde dann 3 Monate verschoben und Bushido hat sich ja mittlerweile auch geäußert. Also jeder Fan, bei dem das mit dem Award falsch gelaufen ist, bekommt einen neuen Award zugeschickt. Ne, da ist irgendwas von dieser Produktionsfirma falsch gelaufen, aber letztendlich irgendwo wird das ja auch doppelt und dreifach geprüft, bevor du da 10.000 Dinger erstellst. Mhm. Und zu dieser T-Shirt-Sache gab es auch ein Statement, und zwar nachdem die Box halt ausverkauft war, wurde irgendwann, war dann klar, dass die Produktion von den T-Shirts nicht mehr bis zu Release hinhaut, dann wurde gemerkt, so okay, wir müssen das Album verschieben, macht keinen Sinn, deswegen hat man dann in der Beschreibung von dem Artikel abgeändert, dass die T-Shirt, also ein zufälliger Artikel drin ist. Aber da hat man keine Meldung mehr bekommen. Also weißt du, du hast ja dieses Album schon bestellt, du gehst ja dann nicht mehr auf die Website und schaust, was da jetzt drin steht. Das machst du ja, bevor du das Album bestellst, aber dann nicht mehr im Nachhinein. Das heißt, die ganzen Käufer wurden nicht entsprechend benachrichtigt. Das wurde einfach heimlich getan und da halt wirklich auch, ja, schon Entsetzen mit dabei, weil erstens, keine Ahnung, da wurde ja irgendwas in den letzten Monaten verkackt. Das Album sollte ja schon im Februar rauskommen. Jetzt kommt es 3 Monate später raus, dass bis dahin immer noch nicht die richtigen T-Shirts da sind und man deswegen verschieben muss, ist irgendwie schon eine Fehlplanung, wo anscheinend der Fokus auf irgendwas anderes gelegt wurde in der letzten Zeit, aber nicht aufs Album, was man ja an mehreren Stellen in der Promophase auch gemerkt hat. Und der zweite Punkt, den du schon auch angerissen hast, was man sich mal vor Augen führen muss: Man spart dadurch ja jetzt auch irgendwie Produktionskosten an den T-Shirts, denke ich mal, ne? Und nimmt stattdessen halt die alten T-Shirts mit rein. Und es kann ja auch sein, dass jemand, der sich vor 10 Jahren die Sonny Black Box bestellt hat, schon dieses Sonny Black T-Shirt hat. Und der bestellt sich jetzt König für immer und kriegt dann nochmal das gleiche T-Shirt. Ja. Also das nimmt man ja dann billigend in Kauf. Und das ist auf jeden Fall alles andere als Fanservice, muss man klar sagen.
Ja, und die Memes eskalieren auch schon komplett. Ich habe jetzt eins gesehen, wo so einer so diesen Award hat und daneben so ein Werder Bremen-Trikot, wo so steht, so dieser Zufallsgenerator geht zu weit. Weißt du, aber ey, sorry, mit sowas musst du halt rechnen, wenn du sowas bringst. Ich meine, du hast vollkommen recht, diese König für immer Deluxe-Box, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, diese Epic-Box nennt die sich, ja, kostet 129,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ich kann mir vorstellen, dass die Versandkosten noch on top kommen, weil kann man gerade nicht mehr sehen, weil sie halt ausverkauft ist, ja. Aber da hast du Leute, die so viel Geld bezahlen für eine Box. Und das sind wahrscheinlich die Leute, die auch deine letzte Box gekauft haben und denen schickst du halt dann nochmal das alte T-Shirt. Also genau wie du gerade gesagt hast, Bro, ey, das ist so grob. Es ist so grob einfach. Ich komme gar nicht klar da drauf. Also.
Ja, und ich denke mir halt so, da war ja jetzt auch die Tour vor diesem Album-Release. Aber ich meine, Bushido ist so erfahren. Der ist seit über 20 Jahren in diesem Game. Und irgendwie dachte ich halt auch immer, das ist ein guter Geschäftsmann, ist er ja bestimmt auch. Aber ich finde, keine Ahnung, da hat man mittlerweile so viel Erfahrung, dass man dann vielleicht weiß, so ey, entweder bringe ich mein Album halt regulär vor der Tour raus oder ich plan das irgendwie alles ein bisschen besser, dass ich dann auch Zeit für Promo habe für das Album oder eben auch Zeit habe, so Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und da wurde jetzt wirklich, also sind da wirklich viele Fragezeichen einfach offen, ne? Wie kann das sein, dass das Album so produziert ist, wie es produziert ist? Wie kann das sein, dass die Box so rausgekommen ist, wie sie rausgekommen ist, mit diesen ganzen Dingen, die da im Hintergrund anscheinend, die da im Hintergrund nicht gut liefen. Also, sehr, sehr schade, aber es bestätigt natürlich ein bisschen das, was man schon irgendwie vermutet hat, dass Bushido halt auch gerade einfach gar nicht mehr so die oberste Prio dieses Musikding hat. Und ich glaube, ihm tut es jetzt auch gut, dass das erstmal vorerst sein letztes Album sein wird, sodass er dann hoffentlich, wenn er irgendwann mal wieder Musik rausbringt, dann aber auch wieder komplett Feuer und Flamme ist und den Anreiz hat, auch wirklich was richtig, richtig Gutes abzuliefern, weil im Moment macht es halt den Anschein, dass halt irgendwie Podcast mit Anna-Maria wichtiger ist oder jetzt auch, die sind ja bei Schlag den Star oder sowas jetzt im Fernsehen auch eingeladen und sowas. Das scheint irgendwie jetzt gerade so eher die Welt von Bushido zu sein.
Ja. Ja, und auch, weil du gerade noch die Tour angesprochen hast, ne, das war ja, ich weiß nicht, was wir drüber gesprochen haben, als du auf der Tour warst, die letzte Tour, das letzte Hallenkonzert und sowas, auch das wurde inzwischen schon wieder revidiert. Es kam jetzt nämlich nach langer Zeit mal wieder eine Folge von dem Elektro-Ghetto-Podcast raus und da hat er schon wieder gesagt, so, ja, die Tour war jetzt eigentlich ganz geil, also vielleicht macht er doch noch mal eine. Also so, so sinngemäß ausgedrückt, ja. Auch das ist halt wieder so, das zeigt so voll so, ja, egal. Also, whatever. Na gut, lass uns mal ein Fazit machen, weil auch unser Thema von heute ist ja in gewisser Weise Bushido. Jetzt schließen wir mit den Songs ab und ich wiederhole noch mal kurz, was wir heute alles mit dabei hatten. Mit am Start war Hood Black und Luciano mit Black on Black. Ailo mit Juju bis zur Spree, Haiti mit Jan Delay, Die Nacht ruft, Young Huren mit Baby Benz, Liebe in Stereo und zu guter Letzt Bushido mit Morpheus. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, vor allem nach dem kleinen Bushido-Rant hier, was denn dein Song der Woche ist.
Fällt mir brutal schwer. Also ich finde, ich wurde musikalisch heute komplett bedient einfach von den Songs. Da wenig eigentlich auszusetzen, weil so ne Black on Black einfach geht übelst nach vorne, krasses Ding, dann bis zur Spree so melodischer Hit irgendwie, Die Nacht ruft von Haiti an Delay, so voll das entspannte Lied, Young Huren Baby Benz, dann voll das Partylied und Bushido dann so Rap in seiner reinsten Form irgendwie. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden, so ich weiß nicht, was ich in Zukunft am häufigsten hören werde, aber insgesamt finde ich einfach, hatten wir diesen Release Friday echt starkes Glück mit den Songs, also auch was rundherum noch rausgekommen ist, waren sehr spannende Releases. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du entscheidungsfreudiger?
Also ich kann zumindest mal Bushido ausklammern, bei den anderen muss ich dir vollkommen recht geben, also ich finde wirklich sehr starke Tracks, sehr unterschiedlich und deswegen, ich kann es zufälligerweise diese Woche auch gar nicht genau sagen, bin aus diesem Grund sehr gespannt, wie alle abstimmen unter der Folge. Die Frage ist ja diese Woche noch unsere Wette, die wir vom Anfang haben, ne? Wie werden die Charts nächste Woche aussehen? Aber ihr könnt ja unter der Folge auch noch abstimmen bei diesem Voting sozusagen, wo wir immer die Songs reinmachen. Deswegen sehr gespannt, was da so bei rauskommt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Thema von heute. Und zwar Arafat, der ja mittlerweile kein Blatt mehr vor den Mund nimmt bei seinem neuen Format Klartext und jetzt auch einen sehr spannenden Gast eingeladen hatte.
Yes, genau. Arafat hat ja jetzt vor ein paar Wochen sein Buch rausgebracht und dann auch, wie er schon angekündigt hat, parallel dazu Twitch-Stream gestartet. Jetzt kommen die Videos dann die Streams, Streaming-Highlights auch immer auf YouTube hoch und das passiert im Wochentakt. Und dient natürlich auch nochmal zur Bewerbung von dem Buch, also das da immer auch sehr prominent platziert. Und bisher war das häufig der Fall, dass Arafat da eben alleine aufgetreten ist. Und wir hatten auch schon immer so überlegt, okay, wann ist jetzt der richtige Moment, das mal mit reinzunehmen. Und ich glaube, es könnte jetzt immer, immer spannender werden, denn jetzt war Debo da und jetzt war auch Flair aktuell da. Und das sind natürlich alles alte Weggefährten. Und Arafat fragt die dann natürlich ein bisschen darüber aus, ne, wie haben die Bushido kennengelernt, Arafat will wissen, wie Bushido eben auch mit denen war, weil die ja Bushido länger kennen, als Arafat Bushido kennt. Und dann wird das Ganze durchgegangen, auch so die EGJ-Zeiten. Also man muss schon sagen, so als Fan von EGJ, egal auf welcher Seite man steht, das ist ja irgendwo auch Entertainment und man kriegt alte Stories mit, ist es schon sehr spannend, da einfach reinzuhören. Also mir hat es dann auch Spaß gemacht, als ich dieses Arafat und Debo-Ding mir angeschaut habe. Wie man das bewertet, das muss dann jeder so ein bisschen für sich selbst wissen. Wir können ja auch ein bisschen so unseren Take darauf nehmen. Aber was ich zum Beispiel auch schon interessant fand, war, dass damals Bushido ja von Agro Berlin weggegangen ist und dann eben auch Arafat kennengelernt hat, der ihn dann eben aus dem Vertrag rausgekriegt hat. Und dass aber Agro Berlin auch schon so eine Art Rücken hatte, weil man sagt ja immer so, ne, Bushido hat ja immer so dieses Rückengame mit Arafat etabliert und erfunden und Agro Berlin konnte sich aber auch nur so benehmen, wie sie sich benommen haben in Berlin, weil die cool mit King Ali und den Schöneberger Jungs waren. Und jeder Bushido-Fan, der das Album Elektro-Ghetto kennt, der weiß, dass es damals auch ein Lied mit diesem King Ali gab, der sich tatsächlich nicht wie ein Rapper angehört hat, aber als Feature-Gast da sehr unsauber drauf geflowt hat. Und es gibt auch irgendwie so Gerüchte, dass Bushido da für den eben das ganze Haus gemalt und lackiert hat und sowas, ne? Und es gibt so Dislines von Sido und Alpagan, wo die auch nochmal darauf eingehen, dass Bushido eben mit diesem King Ali ist. Und diese ganze Geschichte finde ich auch schon sehr interessant einfach. Da wird dann anscheinend zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer drauf eingegangen, wie da dieses Verhältnis in Berlin war damals, Anfang der 2000er. Und ein zentrales Ding ist aber halt auch, dass Debo gesagt hat, jetzt in Bezug auf die letzten Jahre und auch in Bezug auf den Gerichtsprozess, da geht es ja darum, ist das jetzt am 18. Januar passiert, dass Bushido da eingesperrt wurde und eine Wasserflasche abbekommen hat. Und da sagt Debo, er schätzt es so ein, dass diese Geschichte erfunden sei von Bushido, da er zu dem Zeitpunkt auch noch Kontakt mit Bushido ab und zu hatte und auch danach eben. Und Bushido eben nie geäußert hätte, dass er jetzt Angst hat, mit Arafat zu sprechen. Und dass das halt so irgendwie so ein Merkmal sein könnte, ne, wenn das wirklich passiert wäre, dass sich Bushido einfach anders gegeben hätte in diesen Situationen. Und da ist zum Beispiel jetzt auch eine neue Steuerung F-Doku rausgekommen zu diesem ganzen Bushido-Arafat-Prozess auch nochmal, der den irgendwie komplett durchleuchtet. Und auch da werden eben, ne, die Protagonisten ein bisschen dazu interviewt und hier die Richterin sagt eben, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass sich Bushido so eine Geschichte ausdenkt mit so einer halbvollen Wasserflasche. Das klingt ja irgendwie komplett skurril, als würde das nicht so passieren. Und gerade auch, weil Bushido ja dieses Gangster-Rapper-Image hat, so dass er sich niemals halt diese Geschichte ausdenken würde. Und deswegen ist dieser Prozess halt unter anderem auch so lange ja gegangen, ne, weil so Hauptkläger ja auch die Staatsanwaltschaft ist. Und Arafat aber zum Beispiel auch vor ein paar Wochen auch so einen Side-Fact gesagt, der sozusagen dagegen sprechen würde, dass der 18. Januar so abgelaufen ist, wie Bushido den schildert, und hatte irgendwie gesagt, dass die halt so im Sommer 2018, als dann Kapi bei Bushido gesigned hat, also als das schon längst passiert ist, sozusagen diese Trennung dann auch immer krasser wurde, dass die sich irgendwie auf einem Konzert gesehen haben, also irgendwie so Jay-Z-Konzert oder sowas, und Bushido dort mit Kapi war und dann irgendwie Arafat dort zufällig gesehen hat und sowas gesagt hätte von wegen, ah ja, also dass man sich kurz Hallo gesagt hat sogar, ne, und so, oh, was geht, Bruder, und so in die Richtung, was ja einfach komplett komisch ist, ne, wenn irgendwie davor heftigere Sachen abgelaufen sind. Klar, also ne, das erzählt auch Arafat, der wird natürlich nur Sachen sagen, die diesen 18. Januar in Frage stellen, deswegen muss man das natürlich auch immer mit im Hinterkopf haben, aber ja, fand ich auch so eine spannende Geschichte und es macht einfach Spaß zuzuschauen und wie gesagt, man muss sich so ein bisschen so sein eigenes Bild davon auch denken, aber ich finde es einfach interessant, da viele Geschichten auch einfach aus den 2000er Jahren zu hören, weil es halt, ne, so als Deutschrap-Fan, als Bushido-Fan, als EGJ-Fan ist es irgendwie schon interessant, was da so erzählt wird.
Und ich meine, Arafat zieht das Ganze ja auch so ein bisschen chronologisch auf, das heißt, an dem Punkt, wo er über dieses Treffen spricht im Raum mit der Wasserflasche und was da ablief und sowas, sind wir ja meines Wissens noch gar nicht.
Genau, also das ist jetzt in diesem Interview ist das dann halt auch dazu gekommen, weil im Interview dann die komplette Chronologie aufgegriffen wurde mit Debo, aber Arafat dann bei manchen Punkten auch so gesagt hat, so von wegen so, ah, da will ich nochmal separat genauer drauf eingehen, zum Beispiel auch auf das mit King Ali und den Schöneberger Jungs, das wird sonst nochmal thematisiert, aber jetzt zum Beispiel mit Flair ist jetzt auch so ein 2-Stunden-Brecher rausgekommen, das ist erst der erste Teil und da kommt dann irgendwann noch Teil 2 und so, also Arafat baut das schon irgendwie chronologisch auf, aber durch die Interviewgäste wird das, glaube ich, jetzt auch ein bisschen durcheinander geworfen.
Ja, das mit Flair finde ich auch sehr nice. Ich habe den Anfang geschaut, irgendwie, wo man mal so ganz in Ruhe hört, wie sich Flair und Bushido kennengelernt haben und sowas. Also auch echt geil gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, zu den ganzen Sachen, die dann jetzt vor kurzem passiert sind, das kommt noch mal viel mehr im Detail. Es soll auch anscheinend mit Debo noch ein zweiter Teil rauskommen. Aber klar, man muss sich das einfach mal so auch klar machen, weil man hat jetzt einfach über mehr als 3 Jahre diesen Gerichtsprozess gehabt, wo auch wirklich sehr viel Framing seitens der Medien betrieben wurde. Immer Bushido gegen den Clan-Boss Arafat und sowas, ja. Und es wurde ja schon geframed, weil sich halt sowas einfach gut verkauft, wenn man sagt, ey, Clan-Chef und seine Brüder und was nicht alles gemacht haben und sowas. Aber am Ende des Tages, was ist denn passiert? Ich meine, der wurde mit Ausnahme von diesen paar Tonaufnahmen, wurde Arafat ja komplett freigesprochen. Also da ist Nix, was man ihm nachsagen kann, hat er nicht gemacht sozusagen, ja. Und also rein so gesehen hat nix gemacht sozusagen, ja. Und das ist halt schon wild. Und deswegen auch mehr als fair, dass er jetzt den Spieß ein bisschen umdreht und sagt, ey, okay, jetzt rede ich. Ich habe ehrlicherweise das Gefühl, man hätte das ganze Ding noch ein bisschen geiler aufziehen können. Das ist so ein bisschen wie, wenn so Fake News verbreitet werden und dann so die Aufklärung davon so keiner mehr mitbekommt irgendwie. Also nicht ganz so extrem, aber ich finde, man hätte das ganze Format noch ein bisschen krasser aufziehen können, ein bisschen krasser promoten können, dass es noch mehr so polarisiert irgendwie. So habe ich das Gefühl, spricht es eine relativ kleine Zielgruppe an, obwohl das Thema ja von großem Interesse ist. Aber ja, ich glaube, da werden noch einige krasse Sachen rauskommen und ich glaube auch Arafat hat da noch einiges geplant. Deswegen können wir sehr gespannt sein, wer da alles noch eingeladen wird. Ich meine, gibt ja noch so viele Leute, wo man sich fragt, ey, was ist, wenn die mal reden?
Ja, also Shakusa wurde jetzt zum Beispiel auch noch angekündigt. Der hatte eben auch mit Bushido lange Kontakt und da scheint auch irgendwas so aktuell nochmal in den letzten Jahren passiert zu sein, weswegen da anscheinend irgendwie ja auch schlechte Feelings so sind. Man muss es natürlich immer irgendwie alles auch ein bisschen in Kontext setzen. Die Leute, die zu Arafat gehen, die sind natürlich auch irgendwie ein bisschen Anti-Bushido, pro Arafat und so, ne, das wird natürlich auch alles so geframed von Arafat. Es wäre eigentlich am spannendsten, wenn die beiden, wenn das irgendwie mal so geführt werden würde von einer neutralen Person oder von einem neutralen Team, diese ganze Sache, und dann man auch irgendwie so das so ein bisschen, ne, immer wieder so in Kontext sozusagen setzt, so von wegen so, hä, warte mal, Bushido, aber in der Doku hast du das so und so gesagt, in deinem Buch steht aber das und das und dann, ne, und dann aber genauso auch bei Arafat, so von wegen, warte mal, aber in dem Interview vor oder in dem Livestream vor 2 Jahren hast du das aber ganz anders dargestellt und sowas. Das fehlt halt an, ne, wenn man irgendwie so dieses Einseitige hat, Bushidos Doku, jetzt so Arafat, seinen Interviews, da widerspricht ihm ja an sich niemand mehr, ne, Arafat ist da halt so selbst so der Experte, der dann halt so entweder alleine mit Stream redet oder halt mit seinen Interviewgästen, aber da fragt ja keiner kritisch bei Arafat nach, ne? Also das fehlt, finde ich, insgesamt. So könnte man es, finde ich, am besten irgendwie aufdröseln, weil letztendlich probieren sich halt beide irgendwo auch als Opfer darzustellen, ne? Und die Schuld auf den anderen zu schieben. Und ja, ne, also das wurde dann auch nochmal jetzt in dieser Steuerung F-Doku so ein bisschen gesagt, von wegen, wie kann es denn sein, dass da Bushido mit einem Arafat rumhängt hier? Es gibt Bilder in der Öffentlichkeit, wo die total lachen miteinander, brüderlich sind und alles drum und dran. Und dann sagst du nach 18 Jahren so, ja, der böse Clan-Boss und so weiter und so fort. Und genauso ein Arafat, der sich jetzt halt darüber aufregt, dass Bushido damals Stress mit jedem gemacht hat, sich seine Texte schreiben lässt und er wäre nichts ohne Arafat und sowas. Das ist natürlich auch Blödsinn, ne? So ein Bushido, der hat ja einfach die Fans draußen gehabt und sowas, ne? Und das hat ja Arafat die Jahre davor auch nie so richtig gestört, so sage ich mal so, ne? Also man hat einfach voneinander profitiert und jetzt ist halt so der andere der Böse, weil es halt so in die Öffentlichkeit geht. Und da vielleicht auch noch ein abschließender Punkt, den ich auch interessant fand, den Debo halt gesagt hat. Er meinte, dass er glaubt, dass wenn das nicht vors Gericht und so in die Öffentlichkeit gegangen wäre, dass mit so ein paar Leuten, die drumrum sind, zum Beispiel so ein Debo, der ja mit beiden gut war und beide gut kannte, und wenn es da ein paar Leute gegeben hätte, die interveniert hätten, dann hätte man das irgendwie hinbekommen, dass man dieses ganze Geschäftliche miteinander auflösen kann. Aber es ist halt eskaliert und ist halt an die Öffentlichkeit dann gegangen. Ja, was da im Hintergrund war, ne, wer daran schuld ist, es gab ja da wirklich auch Sachen, warum Bushido das gemacht hat, das können wir halt nicht einschätzen, aber an sich halt eigentlich mega, mega traurig, dass sowas auf die Art und Weise jetzt halt 6 Jahre später immer noch so ein krasses Thema ist.
Ja, true. Also, was du auch eben gesagt hast, was jetzt echt so Peak Entertainment wäre, wäre echt so eine Diskussion, die so geführt wäre von den beiden, also wo so Arafat trifft auf Bushido und das Ganze wird dann so moderiert oder sowas, weißt du, also safe. Ey, das wäre echt,
das wär so krass,
Simulation.
Mit so einem heftigen Medienteam oder sowas, also das wäre halt wirklich stark, so einfach das mal aufzudröseln, um dann aber am Ende auch so ein bisschen so aufzeigen zu können, so ey, guck mal, was redest du da so, ne, so, also jetzt bei Bushido fällt mir halt dieses eine prominente Beispiel ein, dass er irgendwie vor Gericht gesagt hat, dass er das Buch nie selbst gelesen hätte, obwohl es ein Hörbuch gibt, so, also Das sind ja so Aussagen, das müsste eigentlich irgendwo mal so festgehalten werden oder wo mich dann auch die Reaktion von Bushido mal interessieren würde, so was er denn in dem Moment dachte, was er da so sagt, ob er das irgendwie verdrängt, vergessen hat oder mit Absicht so gesagt hat oder so. Und da vielleicht, das ist mir noch eingefallen, ist auch nochmal wichtig. Es gibt ja jetzt, du hast ja vorhin schon angekündigt, ne, Elektro-Ghetto-Podcast ist jetzt wieder nach einer kleinen Pause zurück mit Marvin California und Bushido. Und Marvin California hat da auch vorbereitet eben so von wegen, ey, da wurde jetzt das und das und das gesagt. Ich habe da ein paar Rückfragen und Bushido hat aber gesagt, er wird sich jetzt zu diesen ganzen Sachen gar nicht mehr äußern und nicht mehr drauf eingehen und irgendwo kann man es vielleicht auch verstehen, ne, weil das wird ja dann ein ewiges Hin und Her. Andererseits, wie soll dieser Podcast denn funktionieren? Die reden ja darüber, über aktuelle Sachen und wenn Bushido jetzt aber da komplett dicht macht, bei allen Sachen, die ihn selbst betreffen, das ist ja, also funktioniert ja der Podcast, das Konzept dann nicht mehr so richtig. Kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwie über Sinan G und Bones MC und alle möglichen sprechen, aber nicht mehr über das, was dich selbst betrifft, wenn die ganze Zeit neue Vorwürfe nach oben kommen. Und deswegen wäre es eigentlich richtig, richtig wichtig, wenn nach all dieser Zeit, also wär Peak Entertainment, wie du sagst, ne, wenn es da jetzt mal sowas, was von einem neutralen Team geführt wird, so eine Diskussion gibt, wo man sich all diese Äußerungen anschaut und das mal aufdröselt und am Ende geben sich beide die Hand.
Ja, oder auch nicht irgendwie. Aber
oder auch nicht. Aber dann, ja, das wäre ein Wunsch auf jeden Fall, dass es das geben würde, so diese Art von Unterhaltungsshow. Ja. Aber ja, das wird wahrscheinlich ein unerfüllter Wunsch bleiben. Wir werden aber trotzdem alles berichten, was rund um diese Thematik hier weiter passiert, was da alles neu bei Arafat hochgeladen wird. Und weil wir gerade auch schon über Marvin California gesprochen haben, der hat netterweise auf unser aktuelles Interview mit Flawless reagiert. Schöne Grüße an der Stelle. Und falls ihr das Interview mit Flairs Ex-Produzent Flawless noch nicht gehört habt, dann zieht euch das unbedingt rein. Das ist seit letztem Donnerstag draußen. Flawless hat ja Aufmerksamkeit dadurch generiert, dass es dieses legendäre E-Scooter-Meme mit Flair letzten Sommer gab. Die haben einige Monate zusammengearbeitet und jetzt hat Flawless über die Trennung gesprochen. Der ist ja wirklich ein Nachwuchstalent. Der ist erst 17 Jahre und hat schon solche Connections irgendwie bei Olexesh Musikvideodrehs dabei gewesen und über all das spricht er und wo er auch in Zukunft hin will. Also unbedingt abchecken unser Interview mit Flawless. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch unsere kommenden Folgen und Interviews nicht. Nächsten Montag hören wir uns wieder. Checkt auch unser Instagram, TikTok, deutschrap_plus. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns.
Ciao, ciao.